wie oft lagen Politiker falsch? Wie oft haben Politiker uns angelogen? Ich meine, wenn es nach der Politik gehen würde, wäre ja der Ukraine-Krieg schon längst vorbei und Zelensky hätte gewonnen. Wenn es nach der Politik gehen würde, hätten wir jetzt kostenlose Energie und die günstigste Energie weltweit und hätten ein grünes Wirtschaftswunder. Also Lügen über Lügen über Lügen. Und die werden doch auch noch eingeladen zu Illner und Co. Und im Spiegel hofiert und haben das Spiegel-Titelbild und so weiter. Also ganz ehrlich, das ist eine Heuchelei sondergleichen. Und ich finde einfach, in der pluralistischen Gesellschaft gehört es dazu, Diskurs aushalten zu können, auch andere Meinungen aushalten zu können. Müssen wir. Mir ist auch nicht jede Meinung recht, aber deswegen kann ich trotzdem noch mit dem in die Diskussion gehen und kann versuchen, ihn zu überzeugen mit Daten und Fakten, aber nie zu überreden, sondern zu überzeugen. Und deswegen finde ich, das ist eine Heuchelei vor dem Herrn eigentlich. Also Nena hat Sachen gesagt, die waren vielleicht für den einen oder anderen unbequem, aber wir dürfen doch niemanden mundtot machen oder zensieren. Wo sind wir denn angekommen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Marc Friedrich und der ist mit 7 Spiegel-Bestsellern in Folge nicht nur Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor in Sachen Wirtschaft und Finanzen, auch sein 2019 gegründeter YouTube-Kanal ist mit heute mehr als 420.000 Abonnenten ein Riesenerfolg. Zudem hält er Finanzexperte international Seminare und zählt zu den gefragtesten Speakern der Szene. Marc Friedrich, dessen neues Buch Die größte Revolution aller Zeiten kürzlich erschienen ist, hat mir im Gespräch verraten, warum unser jetziges Geldsystem in seinen Augen vor dem Aussteht, wieso es nicht die Frage ist, ob, sondern wann der Euro am Ende sein wird und warum für ihn die Zukunft ganz klar im Bitcoin liegt. Wir sprechen über den immer enger werdenden Meinungskorridor in Deutschland, seine Erfahrungen mit Cancel Culture, Kontaktschuld und Sippenhaft, Regelbrüche und die immer inflationärere Nutzung des Wortes Nazi. Wenn du wissen möchtest, was Marc Friedrich seinen vielen und lauten Kritikern entgegensetzt, wieso die EU für ihn nur noch eine Fassadendemokratie ist, weshalb die Ampelregierung Ideologie über Vernunft gestellt hat und das Land mit ihrer Politik immer tiefer spaltet und warum eine ernsthafte Aufarbeitung der Corona-Jahre heute wichtiger denn je ist, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Marc Friedrich.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Ich freue mich sehr, dass ich heute Marc Friedrich bei mir begrüßen kann. Herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo Alexander, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Wann hast du zuletzt einen so heftigen Traum gehabt, dass du dich am nächsten Morgen an die Details erinnern konntest?
Ach, vor wenigen Wochen, so vor 4-5 Wochen war das sogar, ja. Also ich erinnere mich sehr wenig an Träume, um ehrlich zu sein. Man kennt ja dieses Split Second, wenn man aufwacht und dann weiß man eigentlich erstmal gar nichts, wo ist man überhaupt. Und da war es dann doch so, dass ich diesen Traum sehr visuell vor meinen Augen hatte.
Und kannst du ein Detail verraten oder ist es?
Es war sehr erotisch.
Oh, ja, also ein schöner Traum.
Es war ein schöner Traum. Ich hatte aber der davor, an den vorletzten kann ich mich auch erinnern, der war eher unangenehm, weil das war ein Albtraum.
Weißt du denn noch, was du letzte Nacht geträumt hast? Du bist gerade auf Achse, du machst große PR-Tour für dein neues Buch. Da hast du wenig Schlaf, glaube ich, und es rattert in deinem Hirn.
Sieht man das etwa?
Nein,
Dankeschön. Nee, also Fakt ist, ich war um 4.37 Uhr wach und ich wusste tatsächlich nicht, was ich geträumt hatte. Ich glaube, es war einfach nur ein tiefer Schlaf, weil ich erschöpft war, weil ich hatte so viele Termine diese Woche in Berlin, dass ich da, glaube ich, nur Erholung gesucht habe im Schlaf.
Und bist du vom Wesen ein Mensch, der auch mal das Thema Traumdeutung interessant findet? Und vielleicht auch mal Lust hat, da einzutauchen und zu analysieren, weil ich habe das immer in meinem Hinterkopf. Ja. Ich habe da schon häufig drüber nachgedacht, aber war immer zu faul. Ich habe mir dann nicht aufgeschrieben, was ich geträumt habe und das soll man ja. Ne?
Ja, genau. Also ich mache das semi-professionell für meine Frau immer, weil die träumt sehr viel, sehr intensiv, ist auch sehr kreativ und ich deute das immer und es ist tatsächlich interessant, weil oftmals stimmt es, was ich dann sage, tatsächlich, ja. Also ich bin ihr Therapeut wahrscheinlich. Also wenn es mit Büchern nicht mehr klappt, dann werde ich, glaube ich, irgendwie Psychiater.
Also das Thema ist dir schon,
ist dir nah
und du hast da auch eine Affinität zu.
Ja.
Spannend.
Ich bin ja auch spirituell, also deswegen passt das alles.
Marc, ich habe es schon erwähnt, du hast ein neues Buch mit deinem Co-Autor Florian Kössler rausgebracht mit dem Titel Die größte Revolution aller Zeiten. Und das ist nach der größte Crash aller Zeiten und die größte Chance aller Zeiten, das Finale deiner Trilogie mit dem Thema, wo geht's hin mit unserem Geld und wann kommt der große Crash? Bezug nehmend auf die Unterzeile des Buches, nämlich wie, was war das?
Warum unser Geld stirbt.
Genau, warum unser Geld stirbt und wie wir davon oder wie sie davon profitieren können. Warum ist es in deinen Augen unabwendbar, dass unser Geld stirbt?
Ganz einfach, du musst nur in den Rückspiegel der Geschichte schauen, Alexander, weil Geld kommt und geht. Die Geldsysteme sterben alle 80 bis 100 Jahre. Das ist eigentlich ein fester Lauf im Lauf der Geschichte der Menschheit. Und ich habe es aufgezeigt seit dem Römischen Reich, dass im Schnitt alle 80 bis 100 Jahre, also so eine Lebenszeit eines Menschen ungefähr, die Geldsysteme scheitern. Und jetzt sind wir wieder davor, weil unser jetziges Geldsystem ist 80 Jahre. Wir haben Bretton Woods 1944 gehabt und wir sehen ja, dass es an allen Ecken und Enden kracht. Wir sehen, das Geld reicht nicht mehr. Man kann so viel arbeiten, wie man möchte, aber die Rechnungen werden immer teurer. Und die Inflation ist ein erstes Warnsignal, weil auch das ist eine Lehre aus der Vergangenheit, dass Geldsysteme immer in der Inflation sterben, nie in der Deflation. Und wir sehen es ja, Schuldenberge so hoch wie noch nie. Wir sehen eine Akkumulation an Krisen. Wir sehen eine komplett überforderte Politik und das Geld reicht vorne und hinten nicht. Und ich denke mal, jeder Zuhörer, jeder Zuschauer kann davon ein Lied singen, dass man das Gefühl hat, das Geld wird immer weniger wert. Und genau so ist es.
Also demnach wird der Euro auch dann früher oder später sterben, weil da haben wir auch schon häufiger so Zitate im Kopf wie too big to fail oder whatever it takes, dass man diese Währung irgendwie stützt. Ich habe dich ja vor einem Dreivierteljahr schon mal im Interview gehabt, da hatten wir auch das Thema, da hast du mir auch schon mal was dazu erzählt, dass es eben natürlich durch, es ist wie ein Intensivstationpatient der Euro und so kann man es eigentlich vergleichen. Also du würdest aber auch sagen, das ist tatsächlich... Es ist eine Frage der Zeit. Es zieht sich doch etwas länger als gedacht. Aber
genau, Alexander, die Frage ist nicht, ob, sondern lediglich wann, weil eigentlich ist der Euro schon gescheitert, weil seit Einführung hat er offiziell schon knapp 40% an Kaufkraft verloren. Er ist gerade mal 25 Jahre jung. Aber wenn du jetzt einen wahren Gegenwert dagegen stellst, zum Beispiel Immobilien in Hamburg oder Gold oder Bitcoin, bist du bei über 90% Wertverlust, Kaufkraftverlust. Und hätte die EZB nicht alle Kriterien, die Maastrichter Kriterien, Gesetze gebrochen, die sie sich selber auferlegt hat, dann wäre der Euro schon längst passé. Parallel hat sie den ganzen Euro mit Billionen gestützt eigentlich und gepampert. Also der Patient liegt eigentlich auf der Intensivstation, ist präfinal, ist komplett wahrscheinlich verkrebst, würde ich jetzt mal sagen. Der Krebs wuchert weiter, aber keiner traut sich irgendwie den Patienten von seinem Leid zu erlösen.
Ja, weil eben auch alle Angst haben vor dem, was dann kommt.
Aber das Leben geht weiter, ich kann euch allen die Angst nehmen. Geldsysteme kommen und gehen. Ja, also wir haben die Menschheit schon viel andere, viel größere Krisen erlebt.
Klar, aber du schreibst ja auch im Buch, dass natürlich, wenn die Währung zu Ende ist, dann sind immer die kleinen Sparer, die ganz normalen Leute, die größten Opfer. Also ich meine, die Großfinanz, die wird sich schon irgendwie da zurecht.
Nicht, wenn du mein Buch liest. Das ist ja die Intention, ist ein Akt der Nächstenliebe in meinem Buch. Da kannst du mich dagegen wehren. Tatsächlich, zum allerersten Mal haben wir die Möglichkeiten durchs Internet, durch diesen Podcast natürlich, durch das Buch und so weiter, sich darauf mental, aber auch monetär vorzubereiten. Weil in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass die breite Masse, 95-99% der Menschen natürlich einen Großteil ihres Vermögens verloren haben. Und deswegen sollte man sich darauf vorbereiten, weil es kommt definitiv.
Warum liegt denn in deinen Augen, weil das ist ja ein Riesenthema, der Bitcoin, der hat ein großes Kapitel, ist natürlich der rote Faden, das ist die größte Chance, die jetzt uns allen vor der Nase liegt. Warum ist der Bitcoin in deinen Augen die größte Revolution, vor allem nicht die größte Chance? Es ist eine Chance, aber auch eine Revolution.
Es ist eine Revolution tatsächlich. Also da möchte ich dir erstmal eins sagen, was verbinden denn die Menschen weltweit? Was verbindet uns, egal ob wir in Neuseeland sind oder in Finnland? Das ist erstens, dass wir aus Fleisch und Blut sind, dass wir Menschen sind, dass wir Empathie empfinden können, also Liebe und natürlich, dass wir weltweit das gleiche Geldsystem verwenden. Alle haben dieses ungedeckte Fiat-Geldsystem, das Schuldgeldsystem implementiert. Und das ist eine Energie, die weltweit wirkt. Aber sie ist fragmentiert, weil jeder hat eine eigene Währung. Und Bitcoin ist das allererste Mal, und das ist die große Revolution, dass wir ein Geldsystem global ausrollen könnten, was auch vor allem zum allerersten Mal Staat und Geld trennt. Und die Vergangenheit zeigt auch wieder, dass die Politik, dass die Staaten nicht mit Geld umgehen können, dass ein Geldsystem scheitert, dass sie es immer inflationieren und zerstören und dass dann die breite Masse die Bürger verlieren. Also wir müssen, wie Martin Luther Kirche vom Staat getrennt hat, müssen wir endlich dem Staat das Privileg der Geldschöpfung wegnehmen, also Staat und Geld trennen. Und mit Bitcoin haben wir zum allerersten Mal eine Lösung, eine Alternative, nämlich dass der Staat getrennt wird, dass es unabhängig ist von Land, von Politik, von Parteien oder von einer Zentralbank, die nicht demokratisch legitimiert wird. Und deswegen ist Bitcoin sondern die größte Revolution aller Zeiten, wenn wir das schaffen, weil dann würden wir die Geldschöpfungsprozesse in die Hand der Menschen geben. Es wäre das fairste, demokratischste, menschlichste Geldsystem, das die Menschheit jemals erschaffen hat. Und vor allem ist es endlich, weil wir wissen nicht, wie viel Geld die EZB noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber wir wissen, dass bei Bitcoin im Jahr 2140 bei knapp 21 Millionen Einheiten Ende Gelände ist. Das heißt, nur jeder vierte Deutsche, nur jeder Zuhörer hier im Kanal, ne, kann einen ganzen Bitcoin erwerben.
Ja, es ist insofern interessant, dass ich bei dem Thema immer so raushöre, dass viele unglaubliche Berührungsängste immer noch haben. Also logischerweise, weil das ist eine ziemliche Achterbahn manchmal. Klar, wenn du jetzt guckst, was der Bitcoin 2008 wert war und heute, dann kann man nur sagen, es ist ein absolutes Win-Win-System. Das hat es mir auch mal in unseren letzten Gesprächen gesagt, hätte ich doch mal als junger Mann in Bitcoin investiert. Ja. Aber wie erklärst du dir diese unglaublichen Ängste? Werden die vielleicht auch geschürt oder ist es generell so diese Berührungsangst vor dem Thema Finanzen, dass eben viele immer noch sagen, Bitcoin, das ist doch so ein neumodischer Quatsch und ich kann doch nicht in digitales Geld investieren und das ist doch alles viel zu gefährlich, bla bla, blups, blups.
Du, es ist eine Mischung aus mehreren Aspekten. Erstens hat der Mensch immer Angst, seine Komfortzone zu verlassen und Angst vor Erneuerungen. Denk zum Beispiel an die Kaiserzeit. Damals kamen ja die Autos auf und Kaiser Wilhelm hat gesagt, ne, also hey, die Menschen werden immer mit Pferden reiten, ne, Pustekuchen, ich habe heute nicht so viele Pferde in Hamburg gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also dahingehend, man hat immer Angst vor Erneuerungen und vor etwas, was einem fremd ist. Ne? Das ist auch geschuldet unserem Primatenhirn, ne? Weil technologische Entwicklung läuft natürlich exponentiell und wir können nur linear denken. Ja. Das ist das Problem. Zweitens natürlich ist Bitcoin auch eine Gefahr für das etablierte System, weil es ist eigentlich, um es mal ungehobelt auszudrücken, der Mittelfinger an das Establishment und an unser jetziges Geldsystem. Und natürlich möchte man das auch abwehren. Und wir sehen ja seit Jahren, dass es versucht wird, zu diskreditieren, zu stigmatisieren. Wir hören ganz viel negative Werbung. Wir hören ganz viel Versuche, Bitcoin in irgendein Licht zu stellen. Es verwenden nur Kriminelle, Geldwäsche, verbraucht unglaublich viel Energie, etc.
Und das sind die Themen.
Genau. Und genau diese Mythen oder diese Unwahrheiten habe ich im Buch ja versucht, dann auszuhebeln mit Daten und Fakten. Und dann natürlich diese technische Hürde. Ja, das ist Schlimmste für den Menschen überhaupt, er kann es nicht in die Hand nehmen. Ne? Also Ich bin ja auch Schwabe, ne? Sach bleibt Sach, sagt der Schwabe, du musst die Sachen in die Hand nehmen und so. Aber wir sind jetzt in einer digitalen Welt. Das heißt, ich muss ja nicht alles in die Hand nehmen. Es hat ja auch Vorteile, dass es digital ist. Das heißt, ich kann es weltweit versenden, ich kann es mitnehmen, ich kann es an der Grenze, kann es nicht abgenommen werden und so weiter. Aber da sehen wir schon, dass halt vor allem die älteren Herrschaften in unserer Gesellschaft damit natürlich ein enormes Problem haben, weil sie es nicht anfassen können. Aber ich möchte eins sagen, auch Liebe kann ich nicht anfassen. Und Luft auch nicht so richtig. Also deswegen, es gibt's trotzdem.
Gutes Bild, aber das Botschaftsargument ist natürlich auch, wenn sich das weiter so entwickelt, wie es sich andeutet, dann ist der Euro ja auch bald digital. Dann gibt's gar kein Bargeld mehr, was ich ja eine furchtbare Vorstellung finde.
Absolut.
Da sind viele Menschen auch sehr naiv. Da ist genau dasselbe in Grün. Also dann lieber Bitcoin anstatt einen digitalen Euro. Was würdest du sagen? Also auf jeden Fall, ne?
Ja, natürlich. Also der digitale Euro ist ja eine Art digitales Gefängnis. Ich erwarte sogar eine Art digitale Diktatur, weil dann können wir nicht mehr aus dem jetzigen Bankensystem raus. Alles ist komplett transparent. Man kann komplett überwacht werden und auch kontrolliert und gelenkt werden. Weil man könnte ja jederzeit, wie in China zum Beispiel sagen, Credit Social Program oder jeder kriegt ein CO2-Konto dazu gepasst oder man darf bestimmte Sachen nicht mehr kaufen, weil die ungesund sind oder nicht woke genug sind oder hey, es war zu viel Fleisch oder zu viel Alkohol, Alexander, das geht jetzt nicht, dass du mal eins kaufst. Genau.
In die Ecke, ne, und kriegst keine.
Da stehst du ja am Edeka und darfst dir keine Zigaretten mehr kaufen, ne?
Ja, dann du das sagst du jetzt und man denkt, das ist eine schreckliche Dystopie, aber es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Wir schauen ja, sehen ja, was in China passiert.
Ja, nicht nur in China. Also, ich meine, wir haben jetzt einen Digital Service Act ab dem 17. Februar 2024, wo dann praktisch eine Art Wahrheitsministerium nach welchem Vorbild entscheiden kann, was ist wahr und was ist unwahr. Und da gehen mir als überzeugten Demokrat die Nackenhaare nach oben. Genauso guck doch einfach mal die letzten 4, 5, 6 Jahre während der Corona-Zeit, was da auf einmal alles möglich war, wie schnell uns die die Freiheitsrechte entzogen worden sind. Und was mich am meisten erschreckt hat, wie fein damit so viele Menschen auf einmal waren, weil man hatte ja ein moralisch überhöhtes Ziel. Na, wir wollen ja die Alten retten, die Menschen retten, die Gesundheit retten und nur noch eine Spritze, wissen wir alles. In der Zwischenzeit sind es alles Lügen, die aufgepoppt sind. Wir wissen ja, die Impfung hat weder vor Ansteckung geschützt noch vor Weitergabe und der Lockdown war auch nicht wirklich notwendig und andere Länder, die es nicht so gehandhabt haben, die dann damals stark diskreditiert worden sind und auch die bösen Schweden und so, sind weitaus besser durch diese Krise gekommen als zum Beispiel Deutschland.
Ist ein Thema für sich. Ich hatte das sehr detailliert mit dir besprochen bei unserem ersten Treffen. Ich möchte auch nochmal so einen Nachklapp machen, weil mich das auch weiter umtreibt. Interessanterweise merke ich immer wieder, wie viele Menschen da gar nicht mehr drüber reden wollen, logischerweise. Ne? Weil viele sagen, nein, es ist doch jetzt durch das Thema und jetzt hör doch mal auf, wir haben so viele andere Probleme. Aber ich sage, nein, nichts vergessen.
Finger in die
und das
Wunde.
Muss auch gearbeitet werden.
Absolut, oder? Ich d'accord mit dir.
Aber wie können jetzt wir normale Bürger von der größten Revolution aller Zeiten profitieren? Also würdest du jetzt mir raten, Alexander, sieh zu, dass du streust. Das hast du ja auch schon in deinen früheren Büchern geschrieben. Es ist immer gut, sein Vermögen zu streuen in Gold, vielleicht in einen tollen Oldtimer, eine Immobilie, also möglichst weit streuen. Das habe ich mir als einen der wichtigsten Tipps gemerkt. Aber Bitcoin, würdest du jetzt sagen, los, Großteil des Barvermögens oder der Kontoeinlagen in Bitcoin investieren? Oder wie kannst du das ein bisschen komprimieren?
Gerne.
Es ist ein tolles Buch, ein großer Wälzer. Ich habe aber, ich muss gestehen, nur 40% gelesen, weil ich das zeitlich nicht geschafft habe. Also ich konnte mich nicht ganz durcharbeiten. Aber es ist halt sehr komplex. Das Thema Finanzen ist komplex.
Ist komplex, aber ich habe es ja mit vielen Charts und Bildern versucht aufzulockern und auch verständlich für jeden runtergebrochen und natürlich auch mit ganz klaren Handlungshinweisen. Aber Fakt ist, tatsächlich, wer streut, rutscht nicht aus. Man muss sein Vermögen diversifizieren, vor allem in Zeiten wie diesen. Und ich spreche ja im Buch auch über Zyklen. Ich glaube, alle, die jetzt zuhören und zuschauen, spüren natürlich, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, dass wir eine inkompetente, überforderte Politik haben, dass eine Krise die nächste jagt und es fühlt sich an, als ob man irgendwie rastlos nur noch im Hamsterrad rennt. Und dieser Zyklenwechsel, der findet jetzt statt und es ist auch dieses Gefühl, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Wir werden in ein neues Zeitalter kommen und deswegen sehen wir auch große Veränderungen. In dieser Zeit der Verwerfung wird sehr turbulent und da kann man natürlich auch nochmal die Vermögensweichen neu stellen und dementsprechend auch überproportional profitieren. Ich möchte nur zwei, drei Sachen erwähnen. Zum Beispiel sehen wir natürlich, dass der Hegemon USA momentan in Frage gestellt wird. Ich denke mal, ein Beispiel ist natürlich der Kreise Präsident Joe Biden. Der ist nicht mehr ganz Herr seiner Sinne und eventuell kommt ein anderer Kreisemann an die Macht, nämlich Donald Trump. Dann sehen wir natürlich, dass dieser Hegemon in Frage gestellt wird von den Schwellenländern, den BRIC-Staaten. Das heißt, die emanzipieren sich und sagen, wir wollen nicht mehr den US-Dollar verwenden. Und meistens gehen solche Verwerfungen, es ist halt Thukydides-Falle, dass praktisch aufstrebende Mächte der bestehenden Vormacht irgendwie ans Leder wollen, gehen die meistens einher mit sozialen Unruhen oder mit Krieg und dann kommt auch eine neue Geldordnung. Und wenn man da sich jetzt gut aufstellt, dann kann man auf jeden Fall massiv davon profitieren, weil in der Vergangenheit gab es meistens Krieg oder halt dann irgendwelche Währungsreformen und danach sieht es natürlich auch dieses Mal aus. Man hört nur mal die Kriegsrhetorik an von Boris Pistorius. Oder
ja,
auch von
da wird mir ganz anders.
Genau, mir auch. Aber da sind wir halt noch sensibel. Ich glaube, viele sind halt jetzt leider nicht mehr dafür so empfänglich, aber oder sind abgelenkt durch Brot und Spiele oder durch Sorgen, wie kriege ich jetzt noch das Geld für den nächsten Einkauf, für die nächste Miete aufs Konto. Ne? Wir haben immer mehr Probleme diesbezüglich. Aber bei dieser Kriegsrhetorik, vor allem auch der Friedenspartei der Grünen, wird es mir auch schwindelig. Und das ist für mich natürlich ein perfektes Puzzleteil, das in das Gesamtbild leider reinpasst. Und das versuche ich ja, den Leuten das Big Picture zu geben, das große Gesamtbild, auch historisch gesehen. Und wirtschaftshistorisch ist es nun mal so, dass wir jetzt vor einer turbulenten Zeit stehen. Wir werden wahrscheinlich im ersten Halbjahr, hole ich meine Glaskugel mal raus, im ersten Halbjahr werden wir eine Korrektur an den Börsen sehen, vor allem bei diesen großen 7 Aktien, ne? Also Amazon, Apple und so weiter, weil da eine unglaubliche Konzentration von Vermögen vorherrscht. Alle erwarten jetzt, dass es keine Rezession gibt. Alle erwarten Zinssenkungen. Alle erwarten, dass Anleihen der sicherste Hafen der Welt jetzt sind. Und wenn diese Erwartung enttäuscht wird, dann rappelt es in der Kiste, dann geht es Richtung Süden und dann wird es meiner Ansicht nach die perfekte Gelegenheit geben, um antizyklisch Gold, Aktien, Rohstoffe oder natürlich auch Bitcoin zu kaufen. Und ich kann nur jedem empfehlen, einen Teil seines Vermögens in Bitcoin zu investieren, weil es ist ein nicht korrelierter Investmentansatz gegenüber eine Art Lebensversicherung für die Kaufkraft, gegen die Politik, gegen alles andere da draußen. Und mach nur 1%. Wenn du sagst, du hast 50 Euro, du kannst 50 Euro investieren. Du musst keinen ganzen Bitcoin erwerben, der jetzt irgendwie momentan gerade 40.000 Euro kostet. Aber du bist dann Teil eines unabhängigen Netzwerkes, was nicht zensiert werden kann, was grenzenlos ist. Und genau, Entschuldigung.
Du musst natürlich auch ein bisschen Nerven haben, weil mein Mann, der hat jetzt auch ein bisschen in Bitcoin investiert und der ist immer so oldschool, das merkt man. Der möchte natürlich am liebsten, dass es immer so langsam, aber sicher hochgeht. Aber Bitcoin ist eben doch sehr stark Schwankungen ausgesetzt. Und da muss man auch die Nerven haben, um zu sehen, dass es eben auch mal an einem Tag irgendwie 15% runtergehen kann, aber dann auch wieder am nächsten Tag 30 rauf, um es mal aber ganz überspitzt zu sagen.
Kann ich deinem Mann auf jeden Fall dahingehend einen Rat geben und auch beruhigen. Bitcoin ist das erfolgreichste Investment, das die Menschheit jemals gesehen hat. Es ist das raste und härteste Geld und es hat im Rückspiegel der Geschichte seine Turbulenzen immer wieder ausgeglichen. Also Fakt ist, du musst es einfach nur lang genug halten. Er muss Marathon laufen. Er darf jetzt nicht nur auf Kurzstrecke achten und es wird seinen Weg gehen. Davon bin ich überzeugt, weil gegenüber Bitcoin hat sich alles entwertet. Bitcoin ist und war das schnellste Rennauto im Stall und wird auch weiterhin auf der Überholspur alles platt machen, weil es überlegen ist gegenüber Immobilien, Aktien oder auch Geld oder Gold.
Marc, du bist nicht nur sehr erfolgreich, du bist auch umstritten und du hast immer mal wieder Gegenwind. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, der Friedrich, der schürt Ängste, der prophezeit Dinge, die dann nicht eintreffen und würde irgendwelche Untergangsszenarien zelebrieren. Was möchtest du heute diesen Kritikern sagen?
Also vorab, ich zelebriere gar nichts, sondern ich sehe mich eher als Navigationssystem, als Fieberthermometer, wo stehen wir? Und ich denke mal, mehr meiner Prognosen sind eingetroffen, als dass sie nicht eingetroffen sind, muss man leider so sagen. Wäre mir auch lieber anders. Mir wäre es auch lieber, wir hätten immer noch diese Friedensdividende. Mir wäre es lieber, wir hätten ruhige Zeiten, keine turbulenten, volatilen Märkte. Und vor allem wäre es mir am liebsten, wir hätten Frieden und natürlich auch eine fähige, kompetente Regierung.
Aber davon sind wir weit weg. Das würden wir uns alle wünschen, glaube ich. Aber
und ich will mich da gar nicht so selber auf der Schulter klopfen, aber zum Beispiel die Renaissance der Atomkraft habe ich prognostiziert, die Inflation habe ich prognostiziert, wo alle noch gesagt haben, wird es nie wieder geben und so weiter. Oder auch, dass die Sozialisten wieder an die Macht kommen und dass es immer mehr Kriege geben wird etc. pp. Und natürlich gibt es immer wieder auch mal, wenn man Prognosen stellt, Prognosen, die nicht eintreffen. Und das ist völlig okay. Das ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel mit dem Euro. Ich habe gesagt, der Euro wird bis 2023 baden gehen. Der
genau, das ist, nämlich, ist das konkrete Beispiel. Genau, ja, oder ist eben, auch wo das, ist denn jetzt der größte Crash genau, aller Zeiten? Ne? Hat er das, doch prophezeit.
Genau, also das ist auch der einzige, der mir immer wieder vorgeworfen wird mit dem Euro. Aber wie vorhin schon erwähnt, ich hätte auch nicht erwartet, dass man die Spielregeln ändert. Also wenn ich zum Beispiel Schach spiele, Fußball spiele und auf einmal werden während dem Spiel die Spielregeln geändert, dann kann ich natürlich irgendwie falsch liegen oder das Spiel in die Verlängerung bringen. Aber hätte man die Maastricht-Kriterien eingehalten, wäre der Euro schon längst pleite. Und hätte man Griechenland, Italien nicht gerettet mit Billionen an Staatsanleihen aufkäufen, wäre es genauso vorbei. Was wir da sehen, ist meiner Ansicht nach die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit, die uns allen Wohlstand kostet. Und Deutschland hat davon eine Zeit lang profitiert, weil der Euro günstig war und wir unsere hochwertigen Produkte günstig weltweit verkaufen konnten. Aber dieser Wohlstandseffekt ist nicht bei der breiten Masse angekommen. Deutschen sind die Ärmsten im Vergleich zu Europa. Ja, Italiener, Griechen sind reicher als wir. Wie kann das sein? Also dahingehend haben wir durch eine Weichwährung, und durch eine Weichwährung wurde noch nie Wohlstand erzeugt und durch Gelddrucken auch nicht, haben wir eigentlich verloren. Und irgendwann kommt der Zahltag. Was wir gemacht haben, ist einfach, wir haben uns teuer Zeit erkauft. Man hat die Probleme in die Zukunft verschoben durch die Gelddruckerei. Und deswegen muss ich sagen, da lag ich natürlich falsch mit dem zeitlichen Aspekt, aber im Endeffekt werde ich damit natürlich Recht behalten, leider. Und es geht nicht darum, Recht zu behalten, sondern einfach meine Mitmenschen darauf vorzubereiten, weil ich lebe gerne in diesem Land und ich will auch keinen Krieg. Und solche Verwerfungen werden natürlich zu sozialen Unruhen führen, als auch zu vielleicht auch kriegerischen Auseinandersetzungen. Und mir geht es einfach nur darum. Und der größte Crash, ich meine, schau raus, Alexander, der ist da. Der ist da. Und
würdest du denn auch sagen, Bargeld ist bald Geschichte? Weil ich hatte einen Artikel gelesen, dass jetzt Schweden so eine kleine Rolle rückwärts gemacht hat. Die wollten ja irgendwie bis März diesen Jahres alles Bargeld abschaffen. Aber dann gab es da wohl jetzt doch nochmal so eine kleine Notbremse, die gezogen wurde. Meinst du aber, das ist nicht aufzuhalten? Da arbeiten alle dran, dass das Bargeld jetzt möglichst in den nächsten Jahren komplett weggedrängt wird?
Ja.
Oder?
Also die Tendenz ist ganz klar da. Über 100 Nationen weltweit arbeiten an einem digitalen Geldsystem. Wir sehen die Better Than Cash Alliance, habe ich im Buch auch beschrieben. Das ist eine ganz interessante NGO, bezahlt unter anderem von Bill Gates, die natürlich, oder auch Visa und Mastercard natürlich, die ein Interesse haben, die sagen, hey, alles ist besser, vor allem Plastikgeld oder digitales Geld, als das Bargeld. Mhm. Bargeld ist eine Gefahr, weil mit Bargeld kannst du anonym kaufen, was du möchtest. Bargeld ist eine Gefahr dahingehend, dass du natürlich auch an Banken ran auslösen kannst, indem du Geld von der Bank abhebst, wie zum Beispiel letztes Frühjahr in den USA mit Silicon Valley Bank und so weiter. Und was natürlich die EZB oder die Notenbanken möchten, ist natürlich die absolute Kontrolle. Ich habe da mit einer Notenbankerin gesprochen, der Frau Barbara Kolm, die hat auch ganz klar gesagt aus Österreich, dass es geht nicht um irgendwie Regularien oder dass es einen Mehrwert gibt für den Europäer, sondern es geht nur um die Überwachung. Weil momentan ist es so, dass die EZB nur am Ende des Tages sieht, welche Bank hat an welche Bank überwiesen. Aber sie weiß nicht, welcher Kunde für was Geld ausgegeben hat. Und das möchte man natürlich haben, weil Green Deal und so weiter. Ne? Man möchte natürlich kontrollieren, kauft er das richtige Lebensmittel, ist er politisch korrekt, unterstützt er vielleicht auch irgendwelche alternativen Medien, wartet jetzt bei der 36. Impfung und so weiter gegen Corona. Und das ist eine große Gefahr. Und da ist China das große Vorbild der EU. Und die EU, möchte ich nochmal ganz klar sagen, ist natürlich eine Fassadendemokratie. Ist ganz klar meine Meinung, weil zum Beispiel Frau von der Leyen wurde nicht demokratisch uns legitimiert. Gewählt wurde eigentlich Manfred Weber.
Unding, aber viele verdrängen das komplett.
Deswegen muss ich es auch immer wieder erwähnen, weil dann viele immer sagen, wieso erwähnst du es immer wieder von meinen treuen Hörern? Sag ich, ja, weil die meisten wissen es halt nicht mehr oder haben es vergessen, weil da draußen so viel jeden Tag durch die Presse geht, dass man halt einfach abgelenkt ist. Und dann sieht man, ach stimmt ja, die wurde gar nicht gewählt. gewählt.
Das System, menschliche System muss irgendwie aussortieren. Ich merke auch manchmal, dass mich das wirklich so aufregt, dass ich sage, Alexander, du kannst es nicht alles aufsagen. An diesem Staccato der Nachrichten, die man einfach unfassbar empfindet, dass man da irgendwann fürs Seelenheil da aussortieren muss. Deswegen vergisst man auch solche
Sachen. Ist ein Spam, genau. Ist wie ein Spam-Filter wahrscheinlich. Und jetzt sehen wir aber auch, dass Brüssel natürlich wirklich planwirtschaftlich, sozialistisch von oben eigentlich runter diktiert. Weil alles, was die EU beschließt, muss jedes Land umsetzen, weil EU-Recht steht über nationalem Recht. Und das ist planwirtschaftlich, weil woher soll denn Brüssel wissen, was jetzt der französische Bauer braucht oder der Handwerker in Griechenland? Das ist eine Hybris, die uns auf die Beine fallen wird. Und noch nie hat in der Geschichte der Menschheit Planwirtschaft und Sozialismus funktioniert. Aber this time is different. Nein, ist es nicht. Und wir werden wieder ein Scheitern sehen. Und das sehen wir ja schon, dass die Briten sind ausgetreten, andere Länder denken auch drüber nach, die AfD wird auch drüber nachdenken und so weiter. Und meiner Ansicht nach ist so ein Bürokratiemonster zum Scheitern verurteilt, weil er etabliert sich immer mehr mit Filz, Korruption, Vetternwirtschaft und Herr Kumpelei.
Du bist ein streitbarer Geist. Du legst den Finger in die Wunde. Du bist, glaube ich, auch ganz gern mal so ein Stachel im Fleisch der Politik und bohrst und piekst. Du hast, das fand ich auch immer so toll, immer schon gesagt, was ist. Also du hast auch in der Corona-Zeit ganz offen kritisiert und natürlich jetzt auch die Politik der Ampel. Also du bist vorne weg, wenn es darum geht, eben auch mal Dinge klar auszusprechen. Das ist ja heute auch nicht immer sehr mehr selbstverständlich.
Leider.
Das stößt aber bei vielen Menschen sauer auf. Da haben wir auch schon beim ersten Gespräch drüber uns ausgetauscht, dass es eben leider schwierig ist, in der heutigen Zeit so klar seine Meinung zu vertreten. Wie sind aktuell deine Erfahrungen mit dem Thema Cancel Culture? Weil du hast da leider auch wirklich unschöne Erfahrungen schon mitgemacht. Du, kann ich dir mal ergänzen. Bitte. Also vor Corona warst du in allen Talkshows einer der gern gesehener Gast, wenn es um Wirtschaft und Finanzen ging. Und seit du bei Corona die Maßnahmen kritisiert hast, bist du teilweise eine Persona non grata gewesen. Ich glaube, das ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden, weil viele sehen ja, oh, der hat ja doch in den meisten Sachen recht gehabt. Aber was ist bei dir jetzt so beim Thema Cancel Culture für einen Status? Also
immer noch da. Also ich habe mit Lanz, mit Illner gesprochen, die sagen es zwar nicht wirklich offiziell, also Lanz sagt es ganz klar, also die Lanz-Redaktion, geht nicht.
Aber warum? Also da sagen sie keinen klaren Grund, weil das würde ich gerne mal erfahren. Also nochmal, klar, du bist ein umstrittener Mensch. Ne? Also
aber ich bin ja auch offen für Diskurs, ich bin ja kein Dogmatiker, ich lasse mich auch gerne überzeugen und ich bin ja niemand, der jemandem was Böses will, sondern ich sehe es als meine bürgerliche Pflicht an, auf Missstände hinzuweisen. Das sollte jeder mündige Bürger tun, weil es ist unser Steuergeld, es ist unser Land, es ist unsere Zukunft und wer das nicht, also da echauffiere ich mich auch, weil ich habe so einen Gerechtigkeitsfimmel. Mir tut es einfach weh im Herzen und im Bauch, wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder Inkompetenz und Dummheit. Und davon sehe ich gerade sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht.
Nochmal, ich bin ja, muss ja journalistisch das auch so ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr mit dir verbrüdere, weil das ist dann ja immer gleich unprofessionell. Und da muss ich halt aufpassen. Aber wir wissen ja, also du weißt, ich bin schon im Herzen in den meisten Sachen dein Team. Und ich könnte auch jeden Morgen manchmal im Carré springen vor Wut, weil ich mir sage, aber das tut einem nicht gut. Also es ist schön, wenn du mal 2 Wochen nicht da bist und versuchst, Medien nicht zu konsumieren, weil du drehst einfach
durch. Also sobald du das Land verlässt, sobald du in Wien bist oder irgendwo auf der Welt, ist es sowieso schon viel, viel besser. Das kann ich nur jedem anraten, nur einfach mal das Handy ausmachen und soziale Medien meiden oder gar kein Fernsehen schauen und Nachrichten lesen. Aber die Cancel Culture, also dieser Meinungskorridor, der sich in den letzten Jahren verengt hat, die ist immer noch da. Also ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Redakteur von der FAZ, der hat mich einfach gelesen, Wikipedia ist ja sowieso Fake News und so weiter, aber egal. Und dann habe ich mit ihm eine halbe Stunde geredet und dann sagt er, ach Mensch, sie sind ja ganz angenehm und mit denen kann man ja richtig reden.
Das hat er gedacht.
Es sind halt Vorteile, ne? Und deswegen, man muss mit Menschen einfach nur reden, das merke ich immer und immer wieder, weil natürlich ist es mal einfach, in sozialen Medien irgendwas zu posten, Schwurbler, Depp, Idiot, Rechtspopulist etc. pp. Kann man in alle Richtungen machen, ne? Aber es geht immer noch um Menschen. Und man muss einfach sich in die Augen schauen. Ich möchte Brücken bauen. Ich möchte kommunizieren. Ich bin auch wirklich gesagt, ich bin nicht unfehlbar. Jeder macht Fehler im Leben. Ne? Vielleicht vertut man sich auch mal im Ton und so. Aber das Wichtige ist, dass man miteinander redet. Und das versuche ich ja unter anderem auch auf meinem Kanal oder auch mit Menschen, mit Kritikern. Ich hatte vor kurzem eine Lesung. Da war einer in der ersten Reihe, der hat dann immer reingeschrien und gesagt, komm doch mal auf die Bühne, red mit mir. Und da hat das ganze Publikum gemerkt, der hatte keine Argumente. Er hatte nur persönliche Angriffe gegen mich. Und nach einer Viertelstunde ist er eigentlich mit einer Entschuldigung und Kopf geduckt von der Bühne gegangen oder haben ihn ausgelacht, weil es ging immer nur ums Persönliche. Ja, ich sage, dann bring mir doch mal Gegenargumente. Ich habe einfach gemerkt, wenn die Gegenseite keine Argumente hat, um einen zu schlagen, dann geht's ins Persönliche, dann geht's Richtung Diffamierung, Stigmatisierung und Allgemeinphrasen. Und das ist leider oftmals so. Und ich baue weiterhin die Brücken, ich bleibe am Ball, ich rede mit den Redaktionen, ich rede mit der FAZ, ich rede auch mit der Alpenbrafter, also der SZ und so weiter. Aber natürlich, wenn da einmal so ein Bild generiert wurde, dann ist es schwierig, das zu durchbrechen. sprechen. Deswegen habe ich da wenig Hoffnung. Aber was mir Hoffnung macht, ist natürlich, dass die, ich möchte jetzt nicht sagen Mainstream-Presse, aber dass diese alteingesessenen Magazine einfach immer mehr an Deutungshoheit verlieren, weil die Menschen aufwachen, weil die Menschen merken, wir sind jetzt hier raus aus der Matrix, wir wurden angelogen. Und das ist eine schöne Entwicklung, deswegen, die braucht man gar nicht mehr. Ich habe ohne Handelsblatt und SZ ist trotzdem auf Platz 2 beim Spiegel geschafft, auf Anhieb, was gigantisch ist bei so einem Nischenthema und bei so einem großen, dicken Buch, ja.
Ja gut, weil, du hast natürlich auch inzwischen eine große Fanbase, muss man sagen, ne? Ja. Viele warten ja auch.
Aber das freut, aber das heißt, man braucht nicht mehr ZDF und SZ. Und natürlich würde ich mit denen reden, weil ich finde, wir Menschen haben eine Fähigkeit, dass wir miteinander sprechen können, bevor wir uns streiten oder in Krieg ziehen. Und das sollten wir immer aufrechterhalten. Das heißt, ich würde nie jemandem die Tür vor der Nase zuknallen. Ich würde mit jedem reden, auch dem größten Kritiker, weil das challenged mich ja am allermeisten. Na, vielleicht hat er ja recht. Und ich will ja weiter dazulernen. Ich will ja nicht stehen bleiben in meiner Blase, sondern ich will ja gucken, lag ich irgendwo falsch? Muss ich meine Perspektive ändern?
Und ich finde es eben auch sehr gut, dass du sagst, dass du auch auf Menschen zugehen willst und auch versöhnen willst. Auch immer. Bei dem Thema Corona fand ich ganz inspirierend, weil was fällt mir zum Beispiel schwer? Also ich bin einfach in vielen Dingen so verletzt gewesen, dass ich gar nicht mehr auf Menschen zugehen möchte. Aber das hat mich dann auch inspiriert, weil das spricht ja für dich. Aber wir sind beim Thema Cancel Culture, aber auch Vorverurteilen in Schubladen packen. Das große Thema ist nämlich auch, weil du so kritisch bist und weil du natürlich auch den Finger in die Wunde legst, wird dir dann immer auch wieder eine Nähe zur AfD unterstellt, weil, muss man sagen, die AfD hat ja auch in vielen Punkten recht, was sie kritisiert. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Natürlich gibt es da gar keine Frage, ganz viele Gestalten, die sind ein No-Go und das ist das große Problem dieser Partei.
Hast du aber auch bei den Grünen, hast du auch bei
der SPD. Aber deswegen fliegt dir das alles um die Ohren. Ja. Aber du weißt, das ist eben ein riesen Minenfeld und AfD ist ja jetzt inzwischen der Antichrist und Nazi sowieso und das wird dir auch meine Nähe zur AfD jetzt unterstellt. Ist dir das inzwischen egal oder was sagst du dazu? Nochmal, ich weiß ja, warum es so ist, weil du eben Themen bedienst, da spielt er ja den AfD-Lern in die Hände mit dieser Kritik.
Ja gut, weil natürlich jetzt in der Zwischenzeit sich die Kritik der AfD mit meiner deckt, aber ich möchte nochmal betonen, also ich habe ich war schon vorher da, ich habe die Regierung, egal ob es die Merkel-Regierung war oder Schröder-Regierung war, schon vor der AfD kritisiert, wenn die Bockmist gebaut haben, das machen sie ja gerne und ich habe auch den Euro schon kritisiert, bevor es die AfD überhaupt gab und nur weil man dann vielleicht Applaus von der falschen Seite bekommt oder weil die das gleiche Thema aufnehmen, heißt es ja nicht, dass ich jetzt großer Anhänger von Sarah Wagenknecht oder von der AfD bin oder was auch immer. Also ich will mir nicht den Mund verbieten lassen. Ich will keine Kontaktschuld haben oder in Sippenhaft genommen werden. Von irgendeiner Partei werde ich auch nie, weil ich glaube nicht, dass irgendeine Partei die wahre Alternative ist oder die Lösung unserer Probleme ist. Wir sind die Lösung. Die Menschen von unten, wir müssen den Druck erhöhen, weil die Politik ist nicht die Lösung. Die Politik ist in der Zwischenzeit das Problem, wie wir gesehen haben in den letzten Jahren. Nicht nur seit der Hampel-Regierung, wie ich sie nenne, sondern auch schon in der Zeit der Merkel-Regierung. Und deswegen, auch wenn die AfD an die Macht kommen würde und die würden Bock bauen, würde ich die genauso kritisieren. Klar. Ja, und deswegen, ich bin gegen Berufspolitik, ich bin gegen das Parteiensystem, und ich bin einfach für eine direkte Demokratie, ich bin für eine Zivilgesellschaft, die mündige Bürger hat, die auch dann den Mut hat und auch sagen kann, was sie will. Wie kann es denn sein, Alexander, dass momentan eine Mehrheit der Deutschen es sich nicht traut, das zu sagen, was sie denken? Auch wo sind wir denn angekommen? Ja, also das ist so als Beispiel. Aber dieser AfD-Vorwurf kommt immer wieder halt natürlich, um einen zu stigmatisieren, nach dem Motto, der ist bestimmt bei der AfD. Aber aus gutem Grund werde ich dann nie auftreten. Aus gutem Grund rede ich mit allen Parteien. Also in meinem Kanal rede ich mit der FDP, mit der Ricarda Lang von den Grünen, aber natürlich auch mit der AfD, weil es gehört zum demokratischen Diskurs dazu in der pluralistischen Gesellschaft, dass man mit allen Seiten redet. Wir haben doch gesehen, was uns dieses Ignorieren gebracht hat. 23% oder 20%. Also wir müssen uns auseinandersetzen, weil anscheinend ein Fünftel der deutschen Bevölkerung sagt, diese Partei ist meine Partei. Und deswegen, denke ich mal, gehört es zum demokratischen Prozess dazu, dann auch sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und wie du gesagt hast, sie hat recht, sie macht Oppositionsarbeit. Also
sie hat recht, weil wir leben in so einem Klima, dass das mir schon in die Ohren fliegen kann, dass ich jetzt sage, dass einige Thesen der AfD und
das
einige
sind ja keine Kritikpunkte, Thesen.
Dass das die Wahrheit ist. Ja, aber weil diese Partei ist eben momentan so unter Beschuss, und das ist ja allein diese Demonstration, aber es ist ein Minenfeld und ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr einsteigen zum Thema AfD.
Alexander, weil diese Demonstrationen waren und wo ich auch finde, da gab es ein bisschen Amtsmissbrauch von Kanzler und so weiter, aber ich meine, da hat man irgendwie hunderttausende Menschen auf die Straßen geschickt. Alles gut, ich finde Demonstrationen wichtig in der Demokratie und so weiter. Ne? Aber
und wir alle sind gegen Rechtsradikalismus. Da sind wir uns doch einig. Das ist doch der kleinste gemeinsame Nenner.
Auf meiner abgeschnittene Armeehose hatte ich an der Seitentasche, hatte ich einen gegen Nazis auf Nähe, habe ich heute noch dran. Ne? Ich bin gegen jeglichen Extremismus, egal ob religiös oder politisch, weil Extremismus ist immer schädlich und dogmatisch und fanatisch und gefährlich. Definitiv, ja? Egal ob grün, links, rechts oder whatever. Ja? Deswegen, das kann ich ganz klar sagen, also Extremismus ist scheiße. Und dagegen bin ich komplett. Und da sehen wir, dass es immer ins Verderben führt. Aber ich glaube, was effizienter gewesen wäre, um die AfD wieder klein zu bekommen, weil ich meine, die Hampel-Regierung ist ja angetreten nach dem Motto, wir möchten die AfD halbieren. Hm. Jetzt hat man sich selber halbiert, ja. Und hat die AfD doch doppelt, ja. Also Chapeau, ja genau, finde ich den Fehler. Also wirklich, also schlechter konnte es nicht laufen. Aber ich glaube, die einzige wirksame Maßnahme wäre eigentlich einfach, gute Politik für die Menschen zu machen. Aber das wäre natürlich anstrengend, würde Arbeit bedeuten. Deswegen ist es einfacher zu diskreditieren.
Und weniger Ideologie. Das genau. Ist eben, aber da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Ich bin der Letzte, der die SPD und die FDP verteidigen möchte. Aber es ist eben auch eine Koalition, die sehr, sehr viele Schwierigkeiten verursacht durch diese Zusammenarbeit mit den Grünen, die eben so dogmatisch sind. Ja. Sorry, die wollen einfach ihren Stiefel durchziehen. Und selbst wenn es gegen alle Widerstände
Ideologie?
Und gegen auch den gesunden Menschenverstand. Und
genau.
Da muss die SPD und da muss die FDP irgendwie sich ja mit arrangieren. Und deswegen gibt es halt dieses Gemurksel.
Ja, also es kam halt zusammen, was nicht zusammen gehört. Ja. Und das merkt man jetzt langsam. Es ist eine ungesunde Heirat, eine ungesunde Koalition, die Deutschland Wohlstand kostet und auch die Gesellschaft spaltet leider.
Und, ganz großes Thema.
Und wir haben Ideologie über Vernunft gestellt und das haben wir jetzt als Schlamassel vor uns liegen.
Ich habe ein paar Zahlen notiert, bitte. Marc. Deutschland gibt oder hat ausgegeben im letzten Jahr 50 Milliarden für Migrationskosten, 34 Milliarden für Entwicklungshilfekosten. Das ist auch so ein eigenes Kapitel für sich. Das habe ich aber rausgestrichen, weil es ist ja diese Liste jetzt veröffentlicht worden mit diesen wunderbaren Dingen. Irgendwie so
Kühlschränke in Kolumbien,
ja,
Fahrradweg
und
in Peru.
Ökofeministische Landwirtschaft in Südafrika und all solche Sachen. Ich bin der Letzte, der Entwicklungshilfe nicht gut findet, aber da denke ich mir, was läuft hier falsch? 44 Milliarden für Bürgergeldkosten, 8 Milliarden für Waffenlieferungen, die Ukraine und so weiter und so fort. Aber diejenigen, die diese in Anführungsstrichen Party ermöglichen, die werden immer mehr mit Steuern belastet, müssen noch mehr abgeben und ja, die Wirtschaft wird geschwächt. Und jetzt heißt es ja, wir haben kein Geld mehr, wir müssen wahnsinnig sparen und da sage ich mir, da bin ich irgendwie raus. Mhm. Also habe ich mich auch schon mit anderen Leuten gestritten. Also wenn wir hunderte Millionen, also fast eine Milliarde allein für Entwicklungshilfe in den Ländern, wo wir nie irgendwas auch von an zurückbekommen, wo es wirklich nur darum geht, wir sind gut, wir helfen anderen Ländern, aber wenn wir uns das leisten können, finde ich es auch super. Aber wir können uns das nicht immer leisten. Was läuft da schief? Ist das einfach Vollignoranz oder ist das so Lust am Untergang? Wie erklärst du dir das? Weil da kann man doch schon mal anfangen. Kürzen wir doch mal da jetzt ein paar Milliarden, die wir gar nicht übrig haben.
Ja, also vor allem nochmal ganz wichtig, diese Gelder versickern ja meistens auch in irgendwelchen Taschen von irgendwelchen.
Korruption.
Genau, ja. Also wirklich, da kommt die Hälfte vielleicht an, wenn man Glück hat. Ansonsten machen
wird
sich
hier schwindelig.
Da machen sich die Eliten die Taschen voll. Ich habe es in Bolivien gesehen, man sieht es in Afrika immer und immer wieder. Gut, das ist nur das eine Dilemma natürlich. Das andere Dilemma ist, dass man natürlich, Deutschland hat einfach diesen Schuldkomplex. Muss man jetzt einfach mal sagen, ja, man möchte einfach die Vergangenheit irgendwie kompensieren durch Milliardengeschenke in der ganzen Welt und man hat auch eine gewisse Arroganz, moralische Überhöhung, eine Hybris entwickelt, nach dem Motto, wir erklären der Welt, wie es geht. Wir helfen jedem und erklären, wie kann man klimaneutral werden, wie können wir den Klimawandel stoppen, wie hat man sich zu benehmen, wie muss man sich verwenden, gendern, Pronomen etc. Und das ist ein Zeichen, auch Zykluswechsel, auch im Buch ganz klar beschrieben, für spätrömische Dekadenz, Alexander. Das ist ganz klar, wenn ein Imperium aufsteigt, hat es eine Höhephase, eine Blütezeit und dann geht es irgendwann in den Niedergang. Und das erleben wir gerade live und in Farbe. Also was waren denn die großen Errungenschaften der Hampel-Regierung? Es war das Heizungsgesetz und das Selbstbestimmungsgesetz. Du und ich, wir können jetzt einmal im Jahr unser Geschlecht wechseln. Bringt es irgendwas, dass wir mehr Produktivität entwickeln, dass wir Wohlstand erzeugen, dass wir Geld verdienen, dass wir Brot auf dem Teller haben? Nein, es ist ein Wohlfühl. Es ist ein First World Problem. Es ist ein Luxusproblem. Das zeigt diese Wohlstandsverwahrlosung. Da muss ich Guido Westerwelle nochmal hochholen. Nämlich, er hat ganz klar gesagt, es ist die spätrömische Dekadenz in Reinform. Das Pronomen, dritte Toilettetür. Also nochmal alles gut. Ich bin der toleranteste Mensch überhaupt, was es angeht. Ich habe lange in Köln gelebt, ja. Also habe da viele Freunde und Freundinnen. Aber dass wir dann sagen, wir müssen jetzt, das Gendern ist so wichtig, das muss in die deutsche Sprache reinkommen. Es ist wirklich, andere Länder lachen über uns, sie schütteln den Kopf oder dass wir die sichersten und besten grundlastfähigen Atomkraftwerke abschalten, dass wir der Geisterfahrer auf der Energieautobahn sind und keiner folgt uns, alle kommen uns entgegen und keiner sagt, sag mal, die sind alle falsch, nicht wir. Also diese Hybris muss man erstmal haben und es ist schon irgendwie ein psychologisch, aber wir müssten, wie Deutschland und die Politik müsste eigentlich in Therapie gehen. Ja, also wirklich. Ich weiß nicht, ob es noch therapierbar ist, aber ich denke, ich glaube, wir brauchen Therapie.
Ja, aber ich frage mich auch, wie borniert, entrückt und von den wirklichen Problemen der Bürger kann man sich noch entfernen? Also ich schaue mir das mal an, man will das eigentlich so mit Distanz sehen und denken, das ist alles eigentlich nur ein Spektakel der schlechten Art und das wird alles ein Happy End haben, aber ich befürchte, es wird kein Happy End haben. Also meinst du, dass die Regierung, die Hampel-Regierung, wie du sie nennst, den Schuss hören wird noch, weil die Halbzeit haben wir überschritten, also die machen das jetzt, ziehen das jetzt einfach durch, weil die Bürger zu blöd sind, das zu verstehen, die
Politik. Wenn du den politischen Prozess kennst, und ich habe 4 Jahre lang Politikberatung gemacht für CDU und FDP, für Freunde, die sind in ihrer Blase.
Also
wenn du willst, kannst du den ganzen Tag komplett von der Realität abgeschottet sein, weil du fängst morgens an mit dem parlamentarischen Frühstück, du hast den Bundestagsservicedienst, Chauffeurdienst, du bist nur mit irgendwelchen Leuten, Speichelleckern unterwegs, Lobbyisten, die dich irgendwie Honig ums Maul schmieren, damit du irgendwas für sie machst. Also das ist gar kein Problem. Du nimmst halt in den 4 Jahren 30 Kilo zu und dein Konto auch, ne? Also dahingehend gar kein Problem. Und ich glaube tatsächlich, dass die das bis zum bitteren Ende durchziehen werden, weil sie auch gar nicht mehr können, weil sie auch mit der Realität nicht mehr konfrontiert werden. Ich glaube, wo sie zum ersten Mal wirklich Schiss hatten, war natürlich erstens bei den Umfragen, dass die AfD stärker wird, dann, dass die Sarah-Wagenknecht-Partei entsteht und parallel die Bauernproteste. Ja. Da ging denen schon der Arsch auf Grundeis. Das habe ich mitbekommen im Bundestagsflur, dass man jetzt natürlich Sorge hat. Deswegen hatte man ja versucht, die ganzen Proteste zu framen, auch wieder Rechts- und Umsturzfantasien und so weiter, was natürlich gar nicht stimmt, was wie wir wissen. Und jetzt halt auch das Verbot, dass man die AfD verbieten will. Die Werteunion wird auch schon irgendwie.
Darf ich da kurz einhaken, weil ich das sehr faszinierend fand vom Framing hier, dass es häufig zu Beginn bei den ersten Demos hieß gegen rechts, wo ich sage, Moment mal, wo sind wir denn angekommen, dass man jetzt gegen rechts demonstriert, weil rechts ist ja nichts Schlimmes. Rechts ist CDU, ist konservativ. Rechtsextremismus, das ist das, wogegen wir sind, gegen Nazis.
Framing.
Und
es geht um Framing.
Ja, ich meine, aber das fand ich schockierend, dass es zu Beginn immer hieß, wir stehen auf gegen rechts. Die haben jetzt am Sonntag in Hamburg, da war auf einmal dann gegen Rechtsextremismus. Und so muss es ja auch heißen.
Ja, ja.
Das hat mich ein bisschen schockiert, dass es inzwischen schon so weit geht, dass rechts jetzt schon gleich, das ist Nazi.
Also
und
alles ist ja rechts in der Zwischenzeit. Ja, ja. Ich meine, wenn du falsch buchstabierst, das Falsche ist, nicht die Pronomen verwendest und so. Also ich bin ja liberal, linksliberal eigentlich. Ne? Aber das Narrativ hat sich so weit nach rechts geschoben, dass ich wahrscheinlich jetzt auch ganz rechts stehe. Und das macht mir schon große Sorge.
Ja, ich auch. Also ich war jahrelang SPD-Mitglied und ich komme mir jetzt auch schon manchmal vor wie ein Nazi. Also das ist jetzt mit Augenzwinkern. Man wird in so eine Ecke gedrängt. Ja. Und ich traue mich auch, ich bin auch einer der Bürger, ich bin ja jetzt in einer Situation, wo ich auch mal meine Meinung auch öffentlich kundtun kann, aber manchmal denke ich auch, ist das jetzt schlau? Aber denke ich mir, nee. Wir leben hoffentlich noch in einer Demokratie und solange man wirklich Dinge nicht überschreitet, die nicht zu überschreiten sind, weil es einfach dann gegen Menschen
oder
gegen alles...
Im Rahmen des Grundgesetzes. Alles sagen, was im Rahmen des Grundgesetzes ist, und das ist ziemlich breit.
Ja, und ich will mir den Mund da nicht verbieten lassen. Aber es ist eine sehr schwierige Zeit, in der wir leben.
In der Zwischenzeit ist es ja schon rechts, wenn du Kritik an der Regierung äußerst. Und das ist gefährlich. Deswegen nochmal, der DSA, der Digital Service Act, das ist eine ganz gefährliche Sache, finde ich. Und ich habe mich für mich entschieden, ich will Rückgrat beweisen. Ich will zu mir selber stehen, ich will auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und ich möchte nicht mich irgendwie verbiegen, nur damit ich irgendwie ins Narrativ passe oder dass ich irgendwie gemocht werde oder so. Und
Mehrheit, man möchte der Mehrheit auch.
Ja, klar, ich will in den Spiegel schauen können. Und diese Entscheidung muss bitte jeder Zuschauer, jeder Zuhörer auch treffen. Wir müssen mit unserem Maul aufmachen, weil wir sind der Staat, wir sind der Souverän, wir sind die mündigen Bürger. Und wenn 60% sagen, sie trauen sich nicht, das zu sagen, was sie denken, dann läuft hier was gewaltig schief.
Definitiv.
Weil das ist der Anfang vom Ende.
Würdest du denn sagen, dass die Ampel sich jetzt ein bisschen Luft verschafft hat durch die große Demonstrationsbewegung? Weil, also nochmal, wir finden es beide gut, wenn gegen Rechtsradikalismus, gegen Nazi-Gedanken gut sind, wir voll dabei. Aber es ist natürlich ein Geschenk des Himmels für die Regierung, weil jetzt wird abgelenkt vom Versagen, von der Bauerndemonstration. Meinst du, das wird anhalten? Wird das der Ampel so ein bisschen Luft verschaffen oder fliegt ihnen das dann doch alles wieder um die Ohren nach ein paar Monaten, also, weil sich's tot läuft?
Genau, ne? Es wird nur temporär sein, weil die Ampelregierung natürlich durch ihren eigenen Dilettantismus wieder den anderen Parteien Zutrieb gibt. Das heißt, die sind so inkompetent und so chaotisch und deswegen auch die Hampel-Regierung einen Tag so, einen anderen Tag so, dass die breite Masse sagt, okay, die können wir nicht nochmal wählen. Ich meine, wir sehen es ja bei den Umfragen, teilweise sind die schon unter der 5%-Hürde.
Ja,
völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht,
leider. Da muss man doch irgendwie auch das mit der Angst zu tun bekommen.
Haben sie ja. Deswegen versuchen sie ja zu verbieten und zu demonstrieren und so weiter, um von ihrer eigenen Inkompetenz abzulenken, um ihre Probleme oder ihre Fehler zu kaschieren natürlich. Es ist wirklich nur ein Ablenkungsmanöver. Es ist eine Blendbombe eigentlich, eine Blendgranate, um die Menschen zu sagen, guck mal darüber, weil da sind die wahren Probleme, um von sich selbst abzulenken. Es ist Brot und Spiele.
Aber Marc, bin ich dann einfach zu naiv? Ich denke mir, es muss doch im Sinne dann einer Regierung sein, tatsächlich auch mal umzudenken und zu hinterfragen und zu überlegen, Moment mal, wo läuft's jetzt schief? Und die AfD haben wir verdoppelt. Da sollten wir doch mal eine andere, eine bessere Politik machen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ist das einfach nur Dummheit? Ist das Borniertheit? Oder ist das vielleicht sogar Böswilligkeit? Ich kann mir das nicht
Das ist ja krass. Jetzt auch,
ja,
These,
dann kommt wieder hier Verschwörungstheoretiker, ne? Great Reset und so. Aber ich kann es manchmal nicht mehr nachvollziehen, weil man kann doch nicht, gut, und haben sie ja ein bisschen nachjustiert, ne, mit irgendwie dieser Reform des Zuwanderungsgesetzes, was ja jetzt nicht richtig was bringt, aber es wird ja ein bisschen jetzt an Schräubchen gedreht, aber so, dass da jetzt mal ein Umdenken zu beobachten ist. Nein. Nee. Wie erklärst du dir das?
Also ist
das,
ich habe mir die Frage ganz oft gestellt und es macht mir auch schlaflos nett, weil ich auch denke, haben wir die Negativauslese in der Politik, weil jeder, der was kann, der geht nicht in die Politik, der macht sich selbstständig und so. Sind wir doch mal ehrlich.
Das ist auch noch so ein Thema für sich.
Und da sehen wir natürlich überdimensional den Dunning-Kruger-Effekt und das Peter-Prinzip leider, weil, sind wir mal ehrlich, wenn die jetzt nicht Berufspolitiker wären, die würden in der freien Wirtschaft relativ wenig Anerkennung finden oder gute Jobs. Es geht halt dann nur durch die goldene Drehtür am Ende ihrer Karriere, wenn sie jemandem einen Gefallen getan haben in der Zwischenzeit. Deswegen bin ich schon lange dafür, dass man diesen ganzen Prozess irgendwie reformiert, indem man sagt, okay, wir brauchen eine Amtszeitbeschränkung, wir brauchen auch qualifizierte Politiker, die müssen vorher mal in der realen Wirtschaft sein, weil momentan ist ja so, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Ne?
Ja, Hörsaal dann auch nur ein paar Semester,
wenn überhaupt. Ne? Ja, Hörsaal kann ja auch irgendwie Realschule in Paderborn sein, ne? Also es reicht ja auch schon. Ja. Nein, genug Bashing, nee, aber es ist ja wirklich so, muss man leider sagen.
Ich bin leider auch bei dir. Also gut, Olaf Scholz ist immer ein Anwalt und der hat auch als Anwalt gearbeitet. Also
Olaf Scholz muss ich jetzt gleich mal sagen, ich finde, Olaf Scholz ist eine absolute Fehlbesetzung. Der ist komplett inkompetent und überfordert und das merkt man auch und das merkt er, glaube ich, jetzt auch langsam. Fakt ist, jemand, der entweder lügt oder vergesslich ist oder Demenz hat, ist nicht qualifiziert, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein, meiner Ansicht nach. Der müsste sofort zurücktreten, wenn er Anstand hätte. Das gleiche gilt für Lauterbach, den finde ich auch untragbar eigentlich. Aber gut, ist ein anderes Thema. Fakt ist aber, ich denke, es ist tatsächlich Inkompetenz, weil wenn es wirklich bewusst wäre, ja, dann wird da wirklich eine Riesenverschwörung dahinter. Dann wird das ist die größte Verschwörung aller Zeiten. Und das wäre Skandal. Hey, im Endeffekt jetzt auf Blick der letzten 5 Jahre sage ich, hey, everything is possible. Nothing is impossible. Ja, wir werden sehen im Endeffekt. Also das Ziel von Habeck war ja mal Degrowth. Ne? Also Degrowth heißt weniger Wachstum. Und wenn er diesen Plan wirklich verfolgt, dann ist er gerade sehr erfolgreich, muss ich sagen. Weil wir sehen die Industrialisierung. Wir sehen, dass alles auf dem Niedergang ist. Wir sehen, dass Deutschland wettbewerbsunfähiger wird. Wir sind die einzige G7-Nation, die in der Rezession ist, alle wachsen, sogar der Brexit-geplagte englische Staat wächst um 0,6%. Ja, die Insel geht unter und ja, Pustekuchen. Also dahingehend, dann ist er erfolgreich. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist eher Inkompetenz und Überforderung und das hoffe ich mal, dass es auch so ist. Und wird es im System eine Lösung geben? Bezweifle ich, weil keiner wird vorgehen und sagen, weder Spahn noch Lauterbach würden sagen, okay, wir haben das falsch gemacht während der Corona-Krise. Aber das würde den Menschen so viel bedeuten und geben, auch mal Fehler einzugestehen, weil es ist doch menschlich, wir sind doch alle Menschen, auch Scholz, Lauterbach und Habeck sind Menschen. Also haben wir doch gesehen, dass Baerbock auch Tränen verdrücken kann. Aber ich denke einfach, wahrscheinlich muss es erst schlimmer werden, bevor es besser wird, leider.
Da ist jetzt ein guter Übergang zu dem Thema Versöhnung, weil wie können wir das denn alles schaffen? Ich habe das Gefühl, momentan spitzt sich's immer weiter zu. Mhm. Es ist immer vergifteter, das gesellschaftliche Klima. Schlimm. Immer mehr hauen die Leute aufeinander ein. Auch durch die Demos ist ja nochmal ganz klar, man will zwar keinen Hass, aber Hass dann auf AfD-Wähler kann man dann auch irgendwie kundtun. Sage ich jetzt auch mal ganz subjektiv, finde ich auch schwierig. Also nochmal, keiner will Nazis, aber es ist eine Doppelmoral da. Und wie können wir denn diese Echokammern, diese Bubbles, in denen wir uns befinden, mal ein bisschen durchbrechen. Weil klar, auch man kann uns auch vorwerfen, dass wir in einer Echokammer sitzen, in einer Bubble. Jeder fühlt sich immer auf der Seite des Guten und des Richtigen, sage ich jetzt ein bisschen mal so, um uns ein bisschen runter zu justieren. Aber wie können wir denn aufeinander zugehen? Weil ich glaube, es ist ganz, ganz schwer. Ich finde es inspirierend, dass du das versuchst, aber es ist verkrustet
schlimm.
Und so hart und
genau.
So aggressiv geworden.
Also. Und die Kollateralschäden werden ja auch immer größer und die Hürden werden immer größer und höher. Also ich merke das ja auch, dass ich teilweise gar nicht mehr durchdringe. Und nochmal bezüglich unserer Echo-Bubble, wir werden ja bestätigt durch die Realität, dass wir dann doch wohl auf der richtigen Seite der Geschichte standen und es mit Daten und Fakten belegen können. Das ist auch schön, fühlt sich gut
an. Sehen aber viele weiterhin nicht.
Ja,
aber einen kleinen Exkurs zum Exkurs zu Corona mache ich gleich noch. Ja. Aber dann, also das ist ein Riesenthema, treibt mich auch um. Es wird weiterhin das Narrativ aufrechterhalten.
Ja, krampfhaft. Also es gibt aber egal. Ich bin bei dir, Alexander, es gibt ganz, ganz wenige Menschen. Also ich habe wirklich, es gibt ganz wenige, die zu mir kommen und sagen, okay, Marc, du hattest doch recht. Oder hey, shit, ich muss mich entschuldigen für meine Aussagen. Es ist wirklich die Minderheit, homöopathisch würde ich fast schon sagen. Leider, ja. Weil die wenigsten stehen sich Fehler ein. Vielleicht inklusive uns, wer weiß. Ja, vielleicht würden wir genauso reagieren. Aber es ist ein großer Charakterzug, wenn man wirklich sagt, ich lag falsch, ich entschuldige mich. Das liebe ich dann. Mein Herz immer offen für jeden, der das sagt, der diese
das
Güte und diese Weite hat. Wir brauchen Herzensgüte. Das fehlt ja oftmals. Wir sind sehr kleinherzig geworden. Und also Großherzigkeit ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir durch diese Akkumulation von Krisen, die sich jetzt entfalten werden, dass wir durch diese Katharsis, durch die wir gehen werden, dass wir dadurch leider Schmerzen empfinden werden. Tja. Und durch diese Schmerzen werden wir aber auch komplett neue Sichtweisen erlernen und wir werden auf eine neue Bewusstseinsstufe gehievt werden, weil wir wissen ja alle, keine Heilung ohne Schmerzen.
So sieht das
aus. Und dann werden wir, also meine Brücke ist da, mein Herz ist offen, ich werde mit allen Kritikern reden, ich würde jeden Arm nehmen, selbst Karl Lauterbach, weil auch der will nur geliebt werden, auch der ist einsam und auf dem falschen Pfad. Und deswegen sage ich, ich würde nie irgendwie jemanden diskreditieren oder schlecht machen oder sagen, nee, mit dir nicht, weil... Ganz wenige vielleicht, aber weil ich denke, das ist unsere menschliche Aufgabe, dass wir das, was wir Empathie und Liebe empfinden können.
Ja, und vielleicht auch versuchen zu vergeben. Message an mich selbst, das fällt mir so schwer. Also ich bin schon einer, der nachtragend ist und es sind so viele Dinge, auch während der Corona-Zeit vorgefallen, die mich so unfassbar schockiert und traurig gemacht
verletzt,
haben. Das verletzt. Fällt einem schwer, da ja, zu vergeben. Das sollte man die Größe haben. Ne?
Du, aber das ist, für mich war das auch schwierig, weil ich kriege ja auch ganz viele Verletzungen und Beleidigungen und Hate, wirklich Hate.
Ja, glaube ich.
Wirklich purer Hass. Ja, also nach dem Motto, okay, am liebsten Fadenkreuz und so weiter, hängt ihn auf. Und das ist schon hart, aber da musst du da an dir arbeiten und da nehme ich mich einfach selber aus der Schusslinie. Ich nehme mich nicht ganz so wichtig und sage, es geht nicht um mich, es geht den Leuten um die Sache. Und ich merke immer wieder, wenn ich dann mit Kritikern spreche, die sind dann immer ganz überrascht, wie zugewendet ich bin, wie einfühlsam, wie empathisch und auch wie vielleicht liebevoll ich bin. Und ich hatte jetzt auch vor einiger Zeit in einem Zug eine Diskussion mit einer älteren Dame, die mit Maske da saß und halt total, ist mich gleich erkannt hat und total gegen mich. Bam, 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 bam.
Sie
bam,
sind
bam.
Doch der.
Ja, ja, also Nazi und das und das. Und
leicht hätte, so Butter bei der Pisch.
Also richtig, die, das, bla, bla. Die wollten mir am liebsten vom Zug ausweisen. Ja. Also wirklich, die war empört. Einfach, die war empört. Der hat ihren ganzen Frust gegen mich losgelassen. Und nach 2 Stunden, ich hatte sie zum Kaffee eingeladen, wir haben geredet und so und hat sich so wirklich, es war so eigentlich der Oma, ja, muss man jetzt mal sagen, aber halt natürlich sehr gebildet, ehemalige Lehrerin und so, weiß alles besser. Aber nach 2 Stunden eigentlich sind wir friedvoll auseinandergegangen. Also er hat auch die Maske abgelegt tatsächlich, ne? Und wir haben uns die Hand gegeben. Also wir haben uns nicht umarmt, aber sie hat gemerkt, ich bin doch nicht der Teufel in Person. Und ich habe sie verstanden, ihre Ängste, und es sind ja echt Ängste, die haben ja, also es ist ja eine Art Massenpsychose gewesen, in der wir gelebt haben. Die Frau hat Angst gehabt, Angst vor Viren, Angst, dass sie stirbt, Angst, dass sie nie wieder ihre Enkelkinder sehen kann. Und das war klärend und das war gut. Und wir sind noch in Kontakt. Also wir haben Telefonnummern ausgetauscht und sie hat auch zugegeben, dass sie ein verklärtes Bild teilweise hatte. Und es ist ein Riesenerfolg, finde ich. Die ist immer noch in ihrer Angst, aber wir reden wenigstens miteinander.
Was eben beweist, wie wichtig und gut es ist, wenn man miteinander redet und nicht übereinander spricht. Ja. Das ist ja das große Thema. Wir haben schon über das Thema Meinungsfreiheit gesprochen. Fakt ist ja, dass die Stimmung im Land gerade sehr brenzlig, wenn nicht sogar gefährlich ist. Also ich finde es ganz schwierig, dass der Begriff Nazi so inflationär benutzt wird, dass man tatsächlich ganz schnell in die rechtsradikale Ecke geschoben wird, wenn man es wagt, die Ampelregierung zu kritisieren. Ich finde, so sind wir jetzt schon, an dieser Stufe sind wir schon. Macht dir das auch Angst? Ist das eine sehr gefährliche Entwicklung, so diese Grundstimmung im Land, wo man sagt, wo führt das jetzt noch hin?
Also wir sind eigentlich ein Revival der 20er Jahre, dass dann irgendwann wahrscheinlich sich linke und rechte Gruppen durch die Straßen jagen und sich auf die Schnauze hauen.
Es ist so.
Und die Maßnahmen, die wir sehen, dass praktisch Andersmeinende, die nicht dem Narrativ entsprechend bejagt werden, vogelfrei sind, ist faschistoid. Das darf man nicht vergessen. Auch dass jetzt hier Maßnahmen, Gesetze erlassen werden, dass dann Menschen in Sippenhaft genommen werden oder in Beugehaft oder bewacht werden, weil sie eine andere Meinung haben wie die Regierung, ist eine brandgefährliche Entwicklung. Und da muss ich nochmal darauf hinweisen, das geht nicht in einer Demokratie. Also Demokratie lebt ja von unterschiedlicher Meinung und das haben wir uns hart erkämpft. Und diese Zeit, die wir vor 100 Jahren hatten, die wollen wir ja nie wieder zurückhaben. Nein. Also nie wieder ist jetzt, da haben Sie absolut recht. Aber da muss man sich auch mal an der eigenen Nase packen. Und es macht mir große Angst, große Sorge. Ich habe gerade auf dem Weg hier nach Hamburg mit einem Freund gesprochen, der Anwalt ist und der total entsetzt ist, was hier gerade abgeht. Ja, und er ist wirklich sehr linksliberal. Aber er sagt selber, es kann doch nicht wahr sein, was hier gerade passiert vor unseren Augen.
Ja, viele bekommen es gar nicht mit oder verdrängen es eben. Also ich glaube, die meisten Bürger kriegen das nicht mit, weil sie genug Probleme mit ihrem Alltag haben und sehen, wie sie ihre Rechnungen zahlen können. Und das ist, glaube ich, überfordert. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Seit 4 Jahren ist es ja ein Tsunami an Negativität, an Krisen, Krise, Krise, Krise. Und viele stecken den Kopf, glaube ich, jetzt auch in den Sand und wollen das auch gar nicht mal an sich ranlassen und kriegen es nicht mit, was passiert.
Das ist so. Deswegen sind ja solche Podcasts wie diese hier extrem wichtig und deswegen kann ich nur noch mal darauf pochen, wir müssen mehr mündige Bürger erreichen, weil die meisten sind einfach so im Hamsterrad drin, müssen Rechnungen bezahlen, müssen arbeiten gehen, haben 2 Jobs, haben Kinder, sind alleinerziehend etc. Ich sehe das ja jeden Tag, ich höre das jeden Tag auf Vorträgen, wenn ich meine Videos mache und so weiter, wenn ich mit den Menschen spreche. Wir haben einfach keine Zeit mehr, Bücher zu lesen. Also bitte meins lesen unbedingt,
Das ist aber auf Max
ja, genau. Aber, oder ich meine, siehst ja, die Konzentrationsdauer der Menschen ist 8 Sekunden TikTok-Videos und irgendwie Bullshit halt und Comedy und Ablenkung. Es ist Brot und Spiele und es macht es natürlich auch dann leicht für eine inkompetente Regierung, mehr Macht an sich zu reißen und die Menschen zu unterjochen. Und das sehen wir ja gerade. Und auch da, ganz wichtig, Sir Anthony Clubb hat vor 250 Jahren schon geschrieben, am Ende dieses Imperiums, wenn der Demokratiezyklus zu Ende geht, dann finden auf einmal die Bürger, weil sie satt sind, finden Gefallen, ihre Mündigkeit abzugeben, also die Souveränität abzugeben an den Staat. Der Staat verdummt dann und dann werden die Menschen unzufrieden, weil die Ausgaben steigen, weil die Steuern steigen, weil die Produktivität und der Wohlstand dahin geht. Und dann gibt es auf einmal mehr Zentralisierung bei der Macht, also bei der Politik. Und die versuchen dann natürlich, die Bürger zu unterjochen und in Knechtschaft zu bringen. Und das sind Zyklen, die seit Hunderten von Jahren immer und immer wieder zu erkennen sind. Und wer das nicht erkennt, deswegen ist das Buch auch so essentiell, aber dass man einfach weiß, was hier gerade für ganz normale Zyklen sich wiederholen. Und Zyklen bestimmen unser Leben seit jeher. Das ist wie Ebbe und Flut, Leben und Tod, Jung und Alt. Das muss man einfach sehen.
Ja.
Und deswegen haben wir so ein Aber. Deswegen sehen wir das ja, weil wir empfindsam sind diesbezüglich. Wir sagen, hey, irgendwas läuft hier schief. Irgendwie ist es anders wie vorher.
Vor allem auch, wir haben ja einen gesunden Menschenverstand. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen ihren gesunden Menschenverstand irgendwie im Kofferraum gelagert haben, im Keller. Also dass viele Dinge sind einfach gegen den Menschenverstand. Einfach das gesunde Empfinden, finde ich. Aber das, da kann man ja auch wieder sich in die Nässe setzen.
Dann kommt ja die Moral. Dann sagt man aber einfach, wir retten die Welt. Wir müssen jetzt sowieso Kraftwerke abstellen, weil dann schützen wir die Umwelt, dass wir aber dann mehr Kohle verbrauchen und mehr CO2-Emissionen.
Das ist sowieso Doppelmoral Deluxe, dass wir jetzt Kohlekraftwerk Energie von Frankreich einkaufen und russisches Gas über Umwege über Saudi-Arabien beziehen. Also
teurer.
Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Heuchelei.
Aber wir haben gutes grüne Gewissen.
Meisten auch nicht bewusst. Also viele beschäftigen sich nicht mit den Details. Und ich kann es auch verstehen, weil manchmal sage ich immer, selig sind die Einfältigen, weil es ist eigentlich
was Lächerliches.
Ja, ist so, weil einfach dann hat man ein ruhigeres Leben. Also ja, man kriegt ja einen Knall, wenn man sich mit den Details befasst. In Sachen Spaltung, drohen uns da US-Verhältnisse in deinen Augen? Weil da ist es ja leider nochmal zwei Umdrehungen schlimmer. Die sind uns voraus, manchmal im Positiven, manchmal auch im Negativen. Also die Spaltung ist ja spätestens seit Trump wirklich eskaliert und das ist, glaube ich, auch unversöhnlich. Droht das bei uns oder?
Haben wir doch schon teilweise. Ja. Ich glaube, ja. Also ich erwarte wirklich 20er-Jahre-Niveau. Wir sehen ja schon eine Weimarisierung bei den Parteien, dass es immer neue Parteien gibt, Splitterparteien gibt und so, keine Mehrheiten gibt und so.
Absolut.
Und auf der anderen Seite natürlich, dass die, wie soll ich es nennen, die Stimmung so aufgeheizt ist und so voller Hetze und Hass auch teilweise, dass ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, dass das irgendwie dann irgendwann mal explodiert.
Wir wünschen uns natürlich das Gegenteil.
Nee,
wir sind ja beide Menschen, die, glaube ich, nichts sehnlicher sich wünschen als eine friedliche Gesellschaft und alle haben sich...
wir sind Kinder der 80er, 90er, das war geil.
Nicht alle lieb haben, Marc, das muss man ja auch mal sagen. Ich mag auch nicht alle Menschen, mich mögen auch viele Menschen nicht, aber ich möchte trotzdem Frieden und friedlich und möchte nicht, dass es Straßenschlachten gibt. Aber
genau,
wir leben in brandgefährlichen Zeiten.
Genau, also. Das ist auf jeden Fall, wir sollten einfach zivilisiert miteinander umgehen. Und man muss nicht everybody's darling sein, ja. Manchmal gefällt mir die Nase von irgendjemandem auch nicht, aber wir haben diese Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen können. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Ja. Und das sollten wir nutzen.
Bevor ich nochmal auf dich zu sprechen komme, lieber, weil es heißt ja Road to Glory und ich möchte auch nochmal über den privaten oder auch über die Karriere von dir sprechen, über den privaten Marc und seinen Weg, wie er das geschafft hat. Nochmal das große Reizthema Corona, wo viele jetzt sagen, ach du liebes bisschen, ich kann und will es nicht mehr hören, aber es ist, finde ich, ein Thema, wo wir beide auch uns gegenseitig inspiriert haben und ich fand das sehr... Es war für mich ein schönes Gefühl, mit einem Gleichgesinnten über die ganzen Sachen zu sprechen, die mich so wahnsinnig umgetrieben haben in den Jahren der Corona-Zeit. Ich bin ja, wie du auch, ein Mensch, der grundsätzlich ans Gute im Menschen glaubt. Aber diese Jahre haben mir eben gezeigt, es gibt leider doch sehr, sehr viele Menschen, die böse sind, die schlecht sind. Weil, also ich war schockiert, dass Millionen Menschen kein Problem damit hatten, dass eben andere Millionen Menschen mal eben aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Die sollen sich doch impfen lassen, sonst haben sie selbst Schuld. Pech, bleibt zu Hause sitzen, am besten noch irgendwie in ein Lager oder so. Das finde ich wirklich schlimm. Und also Lager haben jetzt vielleicht ein paar Hardcore-Politiker gesagt. Aber es ist auch gefallen.
Ist gefallen,
also, muss man sagen. Nicht, dass das gleich auch mir wieder um die Ohren fliegt. Ich weiß, Lager ist ein schlimmes Wort, aber es war absolut schockierend, was da abgegangen ist. Und ich frage mich jetzt, wieso ist weiterhin das Thema Aufarbeitung dieser düsteren Jahre gar kein Thema? Also wir hatten darüber gesprochen, wir haben Hoffnung, das wird kommen, aber ich glaube, das wird noch Jahre dauern, oder? Also das ist ja momentan gar kein Thema mehr. Alle wollen es jetzt wegschieben, am besten noch mehr Schippen Sand drüber, wird sich schon irgendwie festtreten und keiner redet mehr drüber, aber mich macht das wütend weiterhin.
Ja, also deswegen ist gut, dass es dich wütend macht, weil nur so können wir natürlich auf die Aufklärung und Aufarbeitung pochen. Weil wenn keiner drüber redet, wenn sich niemand echauffiert, dann passiert auch nichts. Und ich finde, es kommen immer mehr Wahrheiten ans Licht oder beziehungsweise die Lügen werden immer mehr demaskiert und deswegen deswegen hat natürlich die Politik Interesse, das ganz schnell vom Tisch zu wischen und abzulenken und neue, also neue Krisenherde aufzuzeigen. Also guckt mal da nicht hin, guckt mal lieber hierhin, da, da ist was ganz anderes, viel Schlimmeres, viel Besseres und so weiter. Aber es wird kommen, die Wahrheit bricht sich immer ihren Weg, Alexander. Und das haben wir in den letzten Wochen, Monaten ja zuhauf gesehen. Es wird auch weiterhin zu gehen, da bin ich sehr zuversichtlich. Und ich glaube auch an Karma. Also tue Gutes und dir widerfährt Gutes. Mhm. Und wenn du halt nichts Gutes tust, was einige Protagonisten gemacht haben, dann widerfährt ihnen auch Schlechtes. Das sieht man bei Pfizer, die jetzt keine Gewinne mehr machen, das sieht man auch bei den Umfrageergebnissen oder vielleicht auch bei den Politikern, die dann teilweise gegen die Menschen ja gehetzt haben fast schon.
Ja, ne, nicht nur passt, das war Hetze.
Es war Hetze,
also,
es war Hetze,
es gibt ja diese wunderbare Collage, in Anführungsstrichen wunderbare, wo die schlimmsten Zitate zusammengetragen wurden. Und das, aber was ich so schlimm finde, auch das finden weiterhin einige in Ordnung. Und ich kenne sogar einen Politiker, ich sage nicht welcher Partei, die sagen, sie sind weiterhin für die Impfpflicht. Nach dem, was auf dem Tisch liegt, da denke ich, was aber läuft da schief?
Ja, vielleicht war irgendwas in der Impfung drin, dass die Synapsen zerstört hat oder so. Ich meine, wir wissen nicht, bleibt länger im Körper wie gedacht. Nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Jahre. Man hat es auch schon überall gefunden.
Ist klar, auch das, was wir jetzt reden, da werden wieder vielleicht ein paar denken, was reden die denn? Ja, das sind ja Fakten. Schwurbler, das sind ja Corona-Leugner. Nochmal, wir sind beide nie Corona-Leugner gewesen. Nö. Ich hatte Corona, ich glaube, du auch. Und es gibt dieses
Virus. Aber halt nur einmal, weil ich ungeimpft bin. So. Darf man auch nicht sagen. Aber gut, Fakt ist tatsächlich, es war eine Massenpsychose und da hat sich einfach die Spreu vom Weizen getrennt. Und ich glaube, die Menschen, die so gegen andere geredet haben, das waren, habe ich auch erlebt, das waren oft die Menschen, die einfach ihr altes Leben zurückhaben wollten. Die wollten wieder ins Restaurant, die wollten wieder nach Malle fliegen und die waren sauer auf die anderen, die sich nicht haben impfen lassen, weil in den Medien und durch die Politik wurde ja immer wieder suggeriert, wegen denen dürft ihr nicht in Urlaub oder irgendwie Schlitten fahren gehen.
Olaf Scholz hat das gesagt, dass die Ungeimpften die Treiber der Pandemie.
Und das verstehe ich schon, weil nochmal, wir waren eingesperrt. Wir waren in einem Lockdown und die Leute, denen ist die Decke auf den Kopf gefallen. Die mussten sich zum allerersten Mal vielleicht mit ihrem Partner auseinandersetzen. Ja, die mussten zum allerersten Mal merken, was sie eigentlich selber für ein Riesenarschloch sind, weil die Zeit der Ablenkung war halt nicht mehr gegeben, dass man immer im Hamsterrad drin war. Also diese Menschen habe ich auch gesehen und kennengelernt und sehr unangenehm dann natürlich. Und man hat sich natürlich auf einmal berufen gefühlt, die Welt zu retten. Da war dann auf einmal selbst das kleinste Licht war auf einmal Sittenpolizist, muss man jetzt schon fast sagen. Ne? Dass man dann über
Blockwart,
es war wirklich so, dass man dann über drei Regale im Edeka angeschrien wurde, setzen Sie die Maske richtig auf, durch die Polizei. Da haben die ihre Erfüllung gesehen, weil sie waren ihr ganzes Leben lang nichts und auf einmal waren sie wer und konnten dann sich praktisch herauskristallisieren aus der grauen Masse und sagen, hier guck mal, ich habe einen gefunden. Und das war erschreckend, es war tatsächlich erschreckend, aber ich glaube, es waren echt egoistische, narzisstische Gründe, warum die so reagiert haben. Und wir können die nur leid tun. Ich sag nur, Therapie ist möglich.
Ja, inzwischen, glaube ich, ist ja Gott sei Dank bei den meisten der Groschen gefallen. Es gibt immer noch vereinzelt Leute mit Maske, wo ich mich dann auch mal amüsiere. Sollen sie doch eine Maske tragen, wenn sie sich sicherer fühlen, aber dann bitte auch richtig aufsetzen. Ich sehe mal ältere Damen mit FFP2-Maske, wo dann irgendwie ein 2 cm Spalt ist, weil sie keine Luft bekommen.
Placebo.
Ich sage, gute Frau, das bringt gar nichts.
Bringt gar
nichts. Also warum Placebo. Machen sie das? Ne? Also das ist irgendwie so lächerlich, aber sie fühlen sich
gut damit, sie fühlen sich sicher damit, brauchen wir drüber reden, aber es ist halt immer noch teilweise verhaftet. Mir tun die Menschen tatsächlich leid, wirklich leid.
Nochmal, ich muss aber doch mal nach, was mich so sauer macht, ist, dass man sich eben jetzt immer noch gegenseitig auf die Schulter klopft und irgendwie, es gibt immer wieder, also wenn jetzt mal Leute das Thema auf den Tisch legen, dann heißt es ja, können denn diese Schwurbler und Corona-Leugner nicht endlich Ruhe geben, es ist doch jetzt mal gut und das war im Nachhinein doch alles richtig und die Impfung war gut und richtig, die klopfen sich weiterhin gegenseitig auf die Schultern, es ist null.
Verblendung.
Meinst
Verblendung.
Du?
Also es ist Verblendung.
Das verstehe ich einfach
ja,
nicht.
Aber Alexander, guck doch mal zurück im Rückspiegel der Geschichte. Also auch nach dem Zusammenbruch der DDR waren noch viele überzeugte Kommunisten und SEDler dabei. Auch nach dem Zusammenbruch des Nazireichs gab es noch viele überzeugte Nazis.
Das sowieso Jahrzehnte
und
noch, klar.
Genau, also deswegen, das ist doch völlig normal, weil überleg doch mal, wie krass muss das sein, wenn du bemerkst, du warst auf dem falschen Pferd. Ja. Du hast in einer Illusion gelebt und dein ganzes Weltbild war eine Lüge. Wie krass muss
klar,
das sein? Das Beispiel habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, aber von meinem Urgroßonkel fast schon, der überzeugter Nazi war. Und der bis zum Schluss, obwohl er kriegsversehrt war, in Nazi-Uniform rumgelaufen ist, mit Binde und allem drum und dran und dachte, wir stehen kurz vorm Endsieg. Ne? Und Pustekuchen, er hat erst realisiert, dass er einer Illusion aufgesessen ist, einer Lüge aufgesessen ist, einem Schwindler aufgesessen ist, einem Klakör, als praktisch die französischen Panzer in Stuttgart auf dem Schlossplatz reingefahren sind. Und dann ist aber auch, dann war er konsequent. Also heim und hat sich erschossen mit seiner Walter. Punkt aus. Ohne ein Wort zu verlieren. Heim, tschüss, ciao. Und es wird den meisten auch passieren. Was glaubst du denn, wie hart es ist, zu realisieren? Also Beispiel. Überleg mal, du bist geimpft. 5-mal. fast 8-mal aber Corona gehabt und dann liest du auf einmal, dass die Impfung doch nicht die beste Impfung aller Zeiten ist, doch nicht getestet ist. Und dass sie doch, wer will denn zu sich selbst, da lüge ich mich doch lieber selber an und sage, ach komm, wird schon passen, bevor ich sage, ja scheiße, jetzt habe ich irgendeine Plürre in mir, die eventuell, nicht bei allen, aber eventuell Nebeneffekte hat, Nebenwirkungen hat oder sogar Impfschäden ausführen kann. Da hat keiner Bock drauf. Nein, die wenigsten sind so weit. Und deswegen verstehe ich es. Ich habe da mein Mitgefühl. Mir tut es auch wirklich leid. Mir tut es wirklich leid, Leute, die aus Angst oder aus beruflichem Druck sich haben impfen lassen müssen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Bundeswehr immer noch eine Impfpflicht hat. Also es ist absurd. Wahnsinn.
Ist es nicht auch im Gesundheitswesen immer noch eine Impfpflicht? Ich bin nicht ganz sicher.
Ja.
Letzte Sache zu dem Thema, auch bestes Beispiel, also egal, was man von Nena hält, die ist ein bisschen durch, manchmal auch sehr esoterisch verbrämt, aber ich fand es gut, dass sie eine der wenigen Prominenten war, die auch mal was gesagt haben und ich fand nicht, dass das jetzt irgendwie schockierend oder irgendwie revolutionär war. Es wird ja jetzt so dargestellt immer noch, also es war doch dieser Auftritt bei der Helene Fischer Show, wo es dann hieß, wie kann man denn diese Schwurbler,
wie kann man in eine Plattform
geben, wo ich mich frage, das kann doch nicht sein, dass man dann solche Menschen, auch in den Medien, dann gab es einen Online-Artikel und naja, man sollte jetzt christlich sein und ihr vergeben und so, wo ich sage, nee, man braucht der Frau nichts vergeben. Die hat sich auch keinem Verbrechen schuldig gemacht, die hat einfach nur das hinterfragt und ein bisschen kritisiert, hat nie bestritten, dass es Corona gibt. Was ist das fucking Problem? Aber ja, also es ist auch für dich ein weiteres Rädchen in diesem Mechanismus.
Also guck mal, wie oft lagen Politiker falsch? Wie oft haben Politiker uns angelogen? Ich meine, wenn es nach der Politik gehen würde, wäre ja der Ukraine-Krieg schon längst vorbei und Zelensky hätte gewonnen. Wenn es nach der Politik gehen würde, hätten wir jetzt kostenlose Energie und die günstigste Energie weltweit und hätten ein grünes Wirtschaftswunder. Also Lügen über Lügen über Lügen und die werden doch auch noch eingeladen zu Illner und Co. Und im Spiegel hofiert und haben das Spiegel-Titelbild und so weiter. Also ganz ehrlich, das ist eine Heuchelei sondergleichen. Und ich finde einfach, in der pluralistischen Gesellschaft gehört es dazu, Diskurs aushalten zu können, auch andere Meinungen aushalten zu können. Müssen wir. Mir ist auch nicht jede Meinung recht, aber deswegen kann ich trotzdem noch mit dem in die Diskussion gehen und kann versuchen, ihn zu überzeugen mit Daten und Fakten, aber nie zu überreden, sondern zu überzeugen. Und deswegen finde ich, das ist eine Heuchelei vor dem Herrn eigentlich. Also Nena hat Sachen gesagt, die waren vielleicht für den einen oder anderen unbequem, aber wir dürfen doch niemanden mundtot machen oder zensieren. Wo sind wir denn angekommen? Dann sind wir nämlich wirklich wieder eine Diktatur. Dann haben wir eigentlich nicht wieder, ist jetzt schon vorbei.
Und du sagst es, es gibt genug Menschen, die wirklich Dinge von sich gegeben haben, wo ich mich frage, warum gab es da keine Konferenz? Genau. Das beste Beispiel ist Sarah Bosetti, die viele vielleicht gar nicht kennen, aber die wird hofiert, die hat jetzt eigene Shows, die vom Blinddarm der Gesellschaft gesprochen hat, für alle Menschen, die Impfskeptiker waren. Hat sie natürlich versucht, so ein bisschen, ist sie zurückgeholt und hat das ein bisschen relativiert, aber ich fand das wirklich ganz schlimm. Und die Dame ist weiterhin, erfreut sich bester Beliebtheit und wird sogar gefeiert weiterhin. Ach, und Sarah, du bist so eine tolle und diese smarte Frau. Also, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also,
ja gut, aber die lebt ja auch in der Bubble. Ich meine, die Mainstream-Medien, wo sie auch die Sendung hat, die sind ja erstens natürlich große Grüne und Sozialistenwähler.
Die Bubble, ne?
Parallel natürlich waren das auch alles Impfbefürworter und ich meine, gleiche geht mit der, wie heißt sie, Klebekus und so weiter. Das waren alles schreckliche Hetzer, wirklich schreckliche Hetzer, die bei mir viel Vertrauen und auch Ansehen und Sympathien verloren haben. Und es muss die breite Masse entscheiden. Wer aufs falsche Pferd setzt, wird halt im Laufe der Geschichte in den nächsten Jahren auch verlieren. Und da wird sich die Spreu vom Weizen ganz deutlich trennen. Und die Menschen hören halt auf die falschen Leute. Ja, leider.
Ich glaube aber, viele verdrängen auch. Und wie gesagt, also Millionen Menschen, die machen sich da keine Gedanken mehr drüber und sagen, ach, was labern die jetzt über dieses Thema? Ist doch längst gegessen.
Nee,
meinst du nicht? Also es rumort schon noch, meinst du?
Wir stehen jetzt hier in einer historischen Zeitenwende. Die nächsten Jahre werden vogelwild. Und ich glaube, dieses Gespräch wird ein Zeitdokument sein. Nee, ernsthaft, Alex, das meine ich wirklich. Und davon bin ich überzeugt, dass Leute irgendwann sagen werden, hey, guck mal, damals, die haben schon drüber gesprochen, weil wir werden so große Verwerfungen erleben, dass die Menschen merken, ich bin vielleicht dem falschen Kalb hinterhergelaufen oder dem falschen, ich will jetzt nicht sagen Führer, aber den falschen Leuten einfach. Ich hab auf die falschen Leute gehört, die falschen Influencer, auf die falschen Politiker, ich war auf dem falschen Schiene eigentlich.
Ja.
Und es werden viele mit Bitterheit erleben und werden große Kollateralschäden tragen und es wird richtig viele im Kopf, Entschuldigung, aber die ficken, wirklich ficken.
Großer Cut, mein Lieber, jetzt nochmal ein bisschen über dich gesprochen. Kannst du dich noch erinnern, wann bei dir das erste Mal so diese Leidenschaft für Finanz- und Wirtschaftsthemen entstanden ist? Weil im ersten Gespräch hast du gesagt, nee, so als kleiner Junge war es noch nicht da. Nee. Du wolltest die Welt zu einem besseren Ort machen, habe ich mir auch gemerkt. War eine
immer noch schöne Sache.
Wann ging das los?
Du, ich denke mal, der erste Kontakt so kam so im Teenageralter, als ich angefangen habe, Skaterklamotten bei einem Outlet zu kaufen und dann praktisch einen höheren Preis an Freunde und Bekannte zu verkaufen. Da habe ich schon gemerkt, okay, ich habe ein kaufmännisches Interesse anscheinend. Ne? Dann habe ich ja Konzerte organisiert, habe da Geld verdient und auch gutes Geld verdient und dann hatte ich mein eigenes Plattenlabel, also ein Punk-Label, genau.
Cool. Ja. Friedrich war mal Punk-affin, oder?
Immer noch, ne? Ja. Hey,
guck mal, also
ich hatte rosa Haare und so. Ja, wenn du wüsstest, ich war ja auch Vorstand in einem besetzten, also in einem linken Jugendzentrum.
Guck mal.
Und habe da Konzert organisiert, also Punk, Straight Edge, Hardcore. Hafenstraße ist meine Heimat gewesen, fast schon, ne? Also ich war in der Subkultur stark unterwegs und habe da große Sympathien gehabt und so weiter. Habe auch Demonstrationen organisiert gegen Atomtests, also in Frankreich, gegen die Republikaner etc. Und ja.
Gucken.
Republikaner war sowas wie AfD.
Und jetzt wird dir hier irgendwie Rechtsradikalität manchmal unterstellt. Das ist
deswegen
schon
lache ich drüber. Deswegen lacht die ganze Familie drüber. Meine Mutter kennt mich ja, ne? Und dann holt sie die Fotos raus mit meinen gefärbten Haaren und sagt, guck mal, der hatte grüne Haare, der Buben. Nee, enterbt.
Sowieso, ne? Aber,
genau. Ja. Nee, und dann hatte ich ein Plattenlabel und dann war das relativ erfolgreich, weil ich war mit der Band auch auf Europa-Tour und hatte dann die erste Auflage ganz schnell verkauft. Und dann habe ich gemerkt, hey, so mit Geld, Finanzen, das kann ich ganz gut. Und Marketing, hatte dann auch ein Magazin gegründet und so weiter. Und dann hatte ich so meinen ersten Kontakt mit den Kapitalmärkten, mit der Telekom-Aktie natürlich, 1996.
Ja, alle erinnern sich dran.
Genau. Und dann habe ich gemerkt, wow, was geht denn hier ab? Und dann habe ich angefangen zu investieren und war ich sofort im Sog dieses Aktienmarkts, weil da kam dieser neue Marktboom und da war ich ein riesen Fan davon und habe dann einfach eigentlich im Studium mehr Zeit verbracht vor dem Rechner, um zu traden, als irgendwie im Hörsaal.
New Economy kann ich nochmal sagen, das war heißer Scheiß, ist dann leider auch voll an die Wand gefahren, große Blase ist geplatzt, aber es gab, wenn man schlau war, hat man richtig viel Geld verdient.
Exakt, also ich hab sehr viel Geld verloren, aber zum Glück doch viel mehr Geld verdient. Also unterm Strich war es ein Plus und es war eine wilde Zeit, es war eine lehrreiche Zeit, und man hat sich auch eine blutige Nase geholt und damit ging es eigentlich los. Da habe ich so die Affinität zu Finanzmärkten. Ja, aber einfach das ganze Geldsystem, Banken, und ich wusste aber schon damals intuitiv, dass es irgendwie nicht nachhaltig ist, dass es ein Scam ist, dass es ein Pyramidensystem ist, also ein Schneeballsystem. Und deswegen habe ich mich dann schon relativ früh damit auseinandergesetzt, Geldsystem zu eruieren, mich mit Themen zu beschäftigen, Finanzmarktblasen, Spekulationsblasen, wie funktioniert Geld, was ist Geld etc. Und es war extrem spannende Reise bis jetzt.
Du hast gesagt, du möchtest die Welt immer noch zum besseren Ort machen. Ja. Das ist natürlich eine große Triebfeder, ein inneres Feuer. Hast du denn noch irgendeine Erklärung, woher dein Ehrgeiz kommt, deine berufliche Inspiration, dass du immer wieder auch neue Bücher schreiben willst und dass du einfach Bock auf das hast, was du tust? Es gibt ja auch genug Menschen, die einen Job einfach nur so machen, weil sie es jetzt so gelernt haben, keine Lust mehr haben, aber du brennst da ja für. Also woher kommt das so, dieser
Feuer? Ich denke mal, es ist eine Art göttliche Fügung. Es ist Leidenschaft und ich werde auch eher teilweise, denke ich mal, geführt von vielleicht wirklich einer Kraft. Ich will die Menschen erreichen. Natürlich will man anerkannt werden, möchte man geliebt und respektiert werden. Aber ich glaube, es ist, um jetzt spirituell zu werden, vielleicht auch eine Aufgabe, ein Schaden, eine Pflicht aus dem vorherigen Leben. Also ich glaube an Reinkarnation,
ja,
dass ich da vielleicht eine Schuld aufgeladen habe, dass ich jetzt wieder büßen muss und dementsprechend versuchen muss, meinen Mitmenschen zu helfen und da was gut zu machen. Und ich merke es einfach, wie es in mir rumort, wie ich diesen Antrieb habe. Und ich meine, jetzt habe ich 7 Bestseller in Folge geschrieben. Es ist unglaublich, über 1 Million verkaufte Exemplare.
Ich habe meine Anmoderation schon geändert. Es war erst 6 in Folge. Ich zeige das Buch nachher nochmal.
Ja.
Alter PR-Mensch.
Ja, genau.
Verkaufen kannst du weiter.
Ja, genau. Ich habe eigentlich alles in meinem Leben erreicht. Ich bin finanziell frei und das ist auch wunderschön. Das sehe ich auch als großes Privileg an, bin ich auch sehr dankbar und demütig. Aber trotzdem mache ich weiter. Warum? Ne? Warum tust du das an? Warum gibst du auch diesen Shitstorm?
Eben,
warum? Ohne Not.
Weil dann du kriegst ja auch wirklich Gegenwind.
Genau.
Und das frustriert ja auch.
Und es gibt
so.
Ja Momente, wo ich auch wirklich sage, ich lasse es, ich wandere aus, ich ziehe mich zurück, ich mache nichts mehr und so weiter. Aber dann denke ich, nee. Es geht nicht. Also, weil dann kommt wieder so diese Stimme. Und dahingehend glaube ich, es ist Fügung. Tatsächlich, ja.
Nun ist es ja auch immer wichtig, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Habe ich auch schon häufig mit Gästen gesprochen, dass es ja so die große Kunst auch ist, dass man nicht so schnell aufgibt. Manchmal muss man auch merken, wenn es Zeit ist, zu sagen, so, jetzt habe ich versucht, das hat aber keinen Sinn mehr. Wie bist du denn dran geblieben und hast nicht so schnell aufgegeben? Oder war das gar nicht nötig, weil es schnurrte eigentlich, nachdem dann so die
Nein.
ist? Also, du es bist ist ja auch mal auf die Nase gefallen zwischendurch.
Genau, es ist immer ein Auf und Ab. Es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und da muss man tatsächlich sagen, man darf sich nicht entmutigen lassen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, Krisen machen einen ja stark. Und das habe ich ja in meinem letzten Buch auch geschrieben. Die größte Chance aller Zeiten, dass Krisen seit jeher eigentlich Teil der menschlichen Evolution sind. Und nur durch Krisen wird man richtig gut. Ich meine, schau in deine eigene Biografie. Wann hatten wir beide den größten Lerneffekt? Durch die ersten Hindernisse, durch die ersten Probleme. Durch Krisen wird der Mensch stark. Und es war immer wieder so. Bestes Beispiel hatte ich auch beim letzten Mal erwähnt, der Zweite Weltkrieg. Ohne den Zweiten Weltkrieg, was schrecklich war, hätten wir nicht diesen Wohlstand, den wir momentan hätten. Ja. Ohne den gescheiterten Sozialismus hätten wir keinen Kapitalismus. Ja. Also alles gut. Deswegen wichtig, ja. wichtig. Und man darf, also was ich halt, ich bin Stehaufmännchen. Das heißt, mich macht das erstmal richtig fertig und traurig und dann bin ich erstmal in so einem Loch, aber dann stehe ich auf, schüttel mich ab und weiter geht's und dann sogar mit mehr Werf, mit mehr Kraft, mit mehr Erfahrung vor allem. Und wenn man das schafft, dann kann man eigentlich alles erreichen. Es geht auch wirklich, man muss ein eigenes Mindset immer wieder neu justieren. Und deswegen, ich sage ganz klar, was will ich erreichen im Leben? Ich will, dass ich alle Kontinente bereisen. Ich möchte finanziell unabhängig werden. Ich möchte eine Familie haben. Ich möchte eine Frau mit grünen Augen haben. Habe ich alles erreicht, ja? Das war mir echt wichtig, ja? Und du musst es einfach nur visualisieren und dir aufschreiben, was deine Ziele sind.
Da glaub, also da bist du auch tatsächlich esoterisch, weil also so mit Aufschreiben ist für mich so, das ist so diese Wünsche ans Universum, dass man wirklich das auch manifestiert. Man, genau. Also fokussiert sich, schreibt das auf und macht's konkret, diese
Wünsche. Also zum Beispiel, wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann, ich bete ja auch. Also ich glaube jetzt nicht an die Kirche, aber ich glaube an eine höhere Macht und so, dann sage ich immer wieder, ich wünsche mir aufrichtig und bedingungslos, dass dieses Buch Anklang findet bei meinen Mitmenschen, dass es auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt und dann passiert's auch. Das ist manifestieren.
Spannend. Genau. Also, kannst du auch als Tipp raussenden an die
Natürlich, Zuschauer. es ist ein Lifehack. Und man muss sich nur etwas wünschen, dann passiert's. Ich habe mir gewünscht, dass ich heute hier sitze mit dir. Und du weißt, alles hat dagegen gesprochen.
Total.
Flugzeug, Bahn,
Streik. Kann ich ja mal sagen. Also Marc ist jetzt extra wegen dieser Aufzeichnung nach Hamburg gekommen von Berlin mit der Bahn, die Verspätung hatte und er kann heute nicht nach Hause fliegen. Er muss in der Bahn sitzen, 6 Stunden. Ja. Vielen Dank dafür.
Nein, nicht dafür. Nein, von Herzen gerne. Was hat sich jetzt schon gelohnt, weißt du? Ja. Weil mir war es wichtig, nach unserem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wir haben auf der gleichen Wellenlänge große Sympathien und es ist noch besser wie gedacht auf jeden Fall. Wir haben uns gesehen, sofort innig umarmt, ja. Also, ich müsste es doch rausschneiden wegen dem Mann da wahrscheinlich. Aber es war einfach... jetzt schon so herzlich, dass ich weiß, da ist eine Herzensverbundenheit. Und wenn man sich im Leben wirklich was wünscht und visualisiert und auch vielleicht aufschreibt, dann passiert es. Man muss es sich nur hart genug wünschen. Und es ist wirklich so. Also ich kann es nur bestätigen. Und das Gleiche gilt auch für negative Energie. Wenn man nur Hass hat, sich grämt, negative Gedanken hat, dann darf man sich nicht wundern, dass man auch dann negative Erfahrungen selber erlebt. Weil so, wenn man Wald schreit, halt's auch heraus.
Manchmal auch die selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man zu negativ rangeht. Ist und das muss doch in die Hose gehen. Das wird sowieso nichts, dann wird es auch nichts. Ja. Punkt.
Also wenn ich kaufe mir gerne mal ab und zu einen Ruppel los, ne? Also, und dann denke ich einfach, ich gewinne. Und ich habe wirklich eine gute Quote. Oder genauso Parkplatz. Meine Frau sagt immer, komm, geh ins Parkhaus. Ich sage voll, nee, ich gucke jetzt genau vor dem Loch und dann finde ich einen Parkplatz. Ich sage, wie machst du das? Ich sage, ich habe es mir gewünscht. Punkt aus.
Super. Ja. Super, werde ich mir auch mal auf die Fahnen schreiben. Wie groß ist denn dein Urvertrauen an dich und deine innere Stärke? Weil das ist auch eine Sache, die Menschen lernen müssen. Also viele hadern mit sich selbst und das ist eben auch dann, wie gesagt, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man nicht an sich selbst glaubt, dann klappt es eben häufig auch nicht. Hast du das immer schon gehabt, so dieses Urvertrauen an dich und deine eigenen Stärken oder ist das auch gewachsen in den Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ein Urvertrauen generell ans Leben und ich weiß, dass meine Eltern mir immer so dieses Gefühl gegeben haben, ich kann immer zu ihnen, sie sind für mich da. Das hat sich natürlich gewendet, weil sie älter werden, das brauchen sie mich. Aber auch das sind Zyklen, das ist ganz wichtig. Und dieser Zerfall ist natürlich auch dramatisch, da kann man eine eigene Sendung mal drüber machen. Aber also ich habe natürlich schon Momente, wo ich immer an mir zweifle. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass man nicht denkt, hey, ich bin der geilste Zampano und ich kann alles. Das wäre eine absolute Arroganz und Hybris. Sondern ich kenne meine Schwächen und du weißt, wie es bei dir ist. Du kennst deine dunkelsten Plätze.
Natürlich.
Und das finde ich ja viel spannender. Ich glaube, auch in der nächsten Zeit, also mit der nächsten Evolutionsstufe, werden wir wahrscheinlich auch darüber reden können, weil das sind ja die wirklich richtig krassen Sachen. Deswegen kann ich von mir behaupten, ich bin rein Herzens. Da lüge ich mich nicht an, ich lebe nicht in der Selbstlüge, ich liebe mich selber, aber ich kenne auch meine Schwächen und meine dunklen Seiten.
Das ist ganz wichtig, finde ich, die eigenen dunklen Seiten auch zu erkennen und sich auch mit denen anzufreunden. Nicht, dass man das jetzt noch forcieren muss, aber dass man einfach weiß, man ist so.
Nur wenn man sie erkennt, kann man sie auch bannen und kann sie auch dann irgendwie kontrollieren, das ist ganz wichtig. Und ich habe Momente, wo ich natürlich am Boden zerstört bin, wo mir der Boden an den Füßen weggezogen wird, wo man denkt, ich verliere die komplette Kontrolle. Das sind die schlimmsten Momente im Leben, die hat jeder irgendwann mal. Und interessanterweise muss man diese Zeit nur durchstehen, weil dann wird es auch wieder besser. Also die Zeit heilt wirklich alle Wunden. Und was ich zum Beispiel, ich hatte mal eine Freundin, die habe ich wirklich sehr geliebt. Ich dachte, sie wäre die Partnerin für mein Leben. Und dann wurde ich ganz wüst von ihr betrogen. Und ich dachte, that's it. Und ich bin lange dran gehangen. Also ich habe lange gekämpft und es war eklig und es war dumm und es war kontraproduktiv, aber ich konnte nicht anders, weil ich war so entsetzt und verletzt.
Und dein Herz war gebrochen, kann man so sagen an der Zeit.
Es tut immer noch weh, dieser Gedanke allein, diese Enttäuschung, weißt du, so missbraucht zu werden irgendwie und verletzt zu werden, weil ich mich auch so geöffnet hatte. Und es war danach war ich 7 Jahre lang nicht mehr geöffnet und war ein Womanizer sondergleichen. Da könnte man, es war schlimm, ja, aber da war ich wirklich ein Arsch.
Ja, du, aber wieso?
Da war ich ein Arsch.
Also ich finde, das ist aber, ach so, meinst du, du hast dann auch Frauen mit schlecht behandelt?
Ich habe sie benutzt.
Machen, ne? Okay.
Ja, ich war einfach ein Arsch. Genau, einfach nur, um mein Selbstbewusstsein wieder herzustellen, habe ich das damit kompensiert und habe einfach nur gesagt, so, let's
go. Hast du mal Frauenherzen gebrochen, du böser
Wahrscheinlich, Mann. es kam alles zurück, ne? Aber diese Selbsterkenntnis ist ja auch wichtig gewesen. Aber da war ich 7 Jahre so verschlossen und ich dachte, ich kann nie wieder lieben. Und das war heftig. Und das hat mich noch mehr verletzt, dass sie mir das genommen hatte. Aber zum Glück war es nicht so.
Guck. Es ist für dich manchmal eine Bürde, dass du im Freundes- und Bekanntenkreis als Finanz- und Wirtschaftsexperte natürlich auch zu Rate gezogen wirst. Und es ist ja, du hast keine Kristallkugeln, auch du irrst dich mal. Und dann hat man natürlich die Bürde und macht irgendwie, das ist ein Tipp, da kannst du dich drauf verlassen und dann klappt's doch nicht. Oder bist du da gut gefahren und hast eigentlich immer gute Tipps gegeben?
Oder? Ja, bestimmt mal so. Nee, ja, also ich sehe es nicht als Bürde, sondern natürlich ist es eine Art Anerkennung, genauso wenn du irgendwie Lehrer bist, Anwalt bist, Bäcker bist, dann kommen halt immer irgendwelche Fragen oder Arzt natürlich. Ich kann damit ganz gut umgehen und es kommen immer wieder Fragen, auch bei wildfremden Menschen. Die Menschen denken ja, sie kennen mich, kommen gleich her, Marc, ich habe eine Frage, ich habe einen ETF, bla bla. Und ich von, hä, was? Ja, also ist Moment natürlich mal. Immer ein bisschen schwierig, genau. Also hey, schön, dich kennenzulernen. Nein, aber ich gelte natürlich bei der Familie ein bisschen als Exot, ne, weil jetzt kommt er mit Bitcoin, jetzt hat er irgendwie der Euro gebaden, jetzt hat er Bücher, dabei war er in Deutsch doch so schlecht und jetzt hat er grüne Haare.
Das stimmt mit dem Jungen nicht.
Ja, genau, also das ist ein Lust. Ja. Nee, also dahingehend, damit gehe ich ganz charmant um und souverän.
Findest du es wichtig, Regeln zu brechen?
Ja.
Und also wirklich auch mal gegen den Konsens und also genau. Dass du das allgemeine Narrativ anzweifelst und auch dagegen gehst, das sehe ich ja und das feiere ich auch sehr, aber viele haben ja keinen Bock auf Regeln zu brechen, gerade die Deutschen möchten ja eigentlich gerne immer allen Regeln folgen, deswegen frage ich.
Also ich habe kein Problem mit Regeln, die Sinn machen, aber wenn es unsinnige Regeln sind, dann breche ich die auch mal.
Also ich meine, klar, dass wir jetzt Regeln, also wir fahren jetzt nicht bei Rot über die Ampeln, das ist schon wichtig, dass es die gibt, also na gut, manchmal.
Also ich will,
ich meine,
ich
es gibt ja Regeln, die sind schon gut fürs gesellschaftliche Zusammensein.
Absolut. Ich glaube, es gibt einfach so eine Grundbasis an Regeln. Vielleicht sind es die 10 Todsünden aus der Bibel, an die sich alle Menschen halten sollten. Ne? Und das finde ich, also du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten und so weiter. Und daran halte ich mich auch. Das sind Regeln, die sind in uns archaisch wahrscheinlich verankert bei den meisten Menschen. Ja? Ich würde mal sagen, bei 99%, natürlich gibt es auch 1% Soziopathen und so weiter. Aber generell für ein Miteinanderleben gibt es einfach ganz bestimmte Regeln, die man einhalten sollte. Und ansonsten gibt es natürlich auch Regeln, die einfach unsinnig sind, vor allem durch ein Bürokratiemonster, die man natürlich brechen muss. Um einfach zu sagen, no way.
Und ich gebe auch offen zu, in der Corona-Zeit habe ich auch teilweise Regeln gebrochen, weil sie einfach absurd waren.
Nein,
ich habe nicht,
nein.
Kannst du mir vorstellen, ich habe nicht die Maske aufgehabt in einem ICE-Abteil, wenn da 2 andere Leute saßen.
Nein, du bist ja
bis der Erschaffener kam, Maske auf.
Ja. Also egal. Gut, das war natürlich für mich ein Fest, weil das habe ich so gern gemacht, weil ich halt einfach da auch vielleicht ein Querulant bin, ne? Aber ich einfach die Absurdität dann auch aufzeigen möchte durch meine Aktion. Ja. Und ich habe nie Maske getragen, darüber bin ich sehr, sehr stolz eigentlich. Und ich habe mich
da
auch.
Da würden jetzt eine wieder sagen, das ist ja unerhört. Du Nö. Leben aufs Spiel gesagt.
Ach ja, also genau. Und ich habe auch nie mich getestet. Ja.
Klare Ansage. Was konntest du schon immer sehr gut?
Das ist eine gute Frage. Na, also reden auf jeden Fall. Ne? Ich bin, glaube ich, meine Frau sagt, ich bin vom Beruf Schwätzer, sagt der Schwabe. Ne?
Also, interessant, dass du das sagst, weil also ich bin inzwischen rhetorisch hoffentlich auch einigermaßen gut, aber das musste ich mir aneignen. Ich war als Kind und als junger Mann absolut verschüchtert und habe mich gar nicht getraut.
Wow.
Und deswegen, okay. Also du konntest schon als Kind und als junger Mann dich artikulieren und gut reden.
Anscheinend, ich habe auch nie einen Kurs gehabt. Ich rede einfach, wie der Schnabel mir gewachsen ist und es macht mir auch Spaß, Menschen was beizubringen und mit denen Kommunikation zu treten und ich rede gerne, das merkt man ja. Und,
ich auch, aber es ist eigentlich nie mal naturell. Ich hab das mir so.
Genau, nee, das wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt und dann, was ich ganz gut kann, ist auf Menschen eingehen. Also die Menschen, das bin ich auch, ja, ich bin sehr empathisch und intuitiv und gehe auch auf die Menschen ein. Sie fühlen sich dann abgeholt, die fühlen sich verstanden, die merken, dass sie in dem Moment absolut meine Aufmerksamkeit haben. Und ansonsten Sport, Fußball war ich von jungen Jahren an sehr begabt und ja, solche Sachen. Also Ballgefühl war da.
Eine Fußballerkarriere hätte es.
Wenn ich entdeckt worden wäre.
Womit belohnst du dich? Du hast einen tollen Job, aber auch einen herausfordernden, anstrengenden Job. Jetzt ist gerade ordentlich Rambazamba. Womit belohnst du dich, wenn jetzt mal dieser PR-Marathon abgearbeitet ist? Was kommt dann, worauf du dich freust?
Ich hätte natürlich Zeit mit der Familie, mit den Kindern, Urlaube, Reisen.
Ist auch schon geplant. Also
ja, gutes Essen. Also ich gehe gerne sehr gut essen, egal ob billig oder teuer, ist mir jetzt egal. Aber das ist so mein Punkt, wo ich gerne Geld ausgebe, vor allem für Reisen, weil die sind unvergesslich, kann keiner besteuern und das bleibt in Erinnerungen. Und natürlich gute Gespräche mit Freunden, Sport auch ganz wichtig. Genau, das sind so die Sachen, womit ich mich lohne. Und natürlich guter Kaffee, guter Espresso.
So die Kleinigkeiten.
Ja, genau.
Wo man sagt, ja,
Ja, genau.
Gibt's was, was du noch unbedingt im Leben erreichen möchtest? Was du noch auf einer Bucketlist hast? Das muss jetzt gar nicht beruflich sein, es kann auch privat sein. Viele mögen das gar nicht und sagen, das Leben ist ein Fluss und es kommt schon, aber viele haben auch ganz klare Ziele und du sagst, du schreibst dir auch Wünsche auf, aber hast du noch irgendwas?
Ja, also ich will tatsächlich alle Kontinente besuchen, ich will viel reisen, möchte Weltreisen machen, ich möchte Enkelkinder haben, aber es liegt nicht an mir.
Na gut, das,
ja, also es würde mich freuen.
Die Kinder haben sich anzustrengen.
Genau, genau. Ich will Fallschirmspringen, ich möchte verschiedene Wanderwege machen, die es so gibt auf der Welt und natürlich würde ich gern die neue Gesellschaft mitgestalten.
Die letzten drei Fragen, lieber Marc. Was schon ist deine, ja, gut, wir sind schon anderthalb Stunden, das ist schon fast neuer Rekord. Was ist in deinen Augen deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
Ja, also die größte Stärke ist...
Sag bitte nicht, dass du ungeduldig bist, das ist so die Standardantwort von vielen Prominenten. Ich bin so ungeduldig, wenn ich sage, oh Gott.
Nee, also die größte Schwäche ist, ich bin komplett unorganisiert. Ich kann nicht strukturiert arbeiten. Ich bin absolut Chaot. Es ist, glaube ich, schlimm, mit mir zusammenzuarbeiten. Grüße gehen raus in mein Team.
Brauchst du auch Druck, so mit dem Deadline fürs Buch? Wahrscheinlich so eine gut, dass du einen Co-Autor hattest.
Also es war wirklich...
Liefer!
Ich bin so wie so ein Diamant, würde ich jetzt mal sagen. Ich brauche Druck, um dann wirklich Ergebnisse zu liefern. 2,5 Jahre, so lange wie noch, Wahnsinn. Für kein anderes Buch, 1500 Seiten gehabt, auf 600 zusammendampfen müssen. Aber im Endeffekt, letzten 2 Monate vor Abgabe, habe ich dann eigentlich... fast nur noch geschrieben. Also da kam dann richtig...
Dann was funktionierst zustande. Du auch, wenn der...
Dann funktioniere ich, genau. Also ansonsten gar nicht. Und ich bin, meine Frau sagt immer, ich bin eine männliche Schlampe. Also jetzt nicht bezüglich anderen Frauen.
Das warst du, hast du ja gesagt. Du hast mal...
Ja, das auch, ja. Stimmt, in jeglicher Hinsicht. Meine Frau sagt immer ehrliche Sachen, also weil ich halt einfach, ich bin so unordentlich, das ist wirklich zum Brechen, das nervt mich auch selber, aber ich kann nicht anders. Und das andere ist, ich habe gesagt, ich hätte auch Tourette, also Tourette diesbezüglich, dass ich einfach erst rede und dann denke. Das sind so die Schwächen auf jeden Fall.
Ich liebe das, du kannst dich auch in Rage reden. Ich habe ja auch viele Talkshows mit dir gesehen und wurde, wenn du richtig dann so mit Feuer, dann überschlägt sich dann nicht immer auch mal. Ja,
dann muss ich gar nicht mehr an dich halten. Maßregeln, das ist ja wirklich auch dann wieder ganz, ganz schädlich für mich, wahrscheinlich meine Reputation, aber es mir auch völlig egal, weil dann ist es das wahre Ich. Und die Stärke ist, glaube ich, dass ich auch authentisch bin. Tatsächlich, dass die Menschen merken, Herr Scheiße, der ist ehrlich. Vor kurzem hatte ich so eine Mastermind-Gruppe in den österreichischen Alpen und dann meinte einer zu mir, Mensch Marc, ich bin ein Riesenfan von dir, seit 3 Jahren verfolge ich dich und weißt du was, du bist ein geiler Vogel. Und ich so, was ist jetzt los? Dann sagt er zu mir, ja, weil du bist genauso im wahren Leben wie vor der Kamera. Das feiere ich so hart ab. Und ich so, ja, okay, cool. Gehen wir in die Sauna, komm.
Super.
Ja, nee, aber so bin ich halt auch, ne? Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Stärke und die Rhetorik, vielleicht auch die Schlagfertigkeit, der Humor, finde ich, ist eine Stärke. Ich habe einen sehr krassen, aber auch guten Humor, wenn ich ihn ausleben darf.
Und du bist natürlich auch rhetorisch, also Mann, was du da raushaust, also.
Ja.
Chapeau. Aber danke. Das ist, glaube ich, liegt ja auch, du bist ja auch Speaker, ne? Also, und machst diverse Sachen in dieser Art und. Glaubst du an Vorherbestimmung, an Schicksal? Weil du sagst ja, du bist schon, glaubst auch an eine göttliche Energie. Das polarisiert ja. Viele sagen nein, man ist schon seines eigenen Glückes Schmieds und man hat das meiste selbst in der Hand. Aber viele sagen nein, also viele Dinge kannst du auch nicht steuern, die kommen
einfach. Also ich glaube tatsächlich auch an Fügung, ich glaube an Schicksal. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir beide hier sitzen, warum sich unser Weg gekreuzt hat. Und also meine Mutter hatte eine Nahtodeserfahrung vor einigen Jahren und sie ist wirklich total ungläubig und die hat mir dann auch Sachen erzählt, dass mir der Löffel aus der Hand gefallen, weil ich einfach gemerkt habe, weil ich es auch schon intuitiv immer gedacht habe und auch mich damit beschäftigt habe, dass mehr ist wie nur ein Leben, dass es danach nicht vorbei ist und so weiter. Darf jeder für sich frei entscheiden, da bin ich absolut liberal und tolerant. Für mich ist es klar, dass ich schon mal auf dieser Erde war, weil ich habe in Irland zum Beispiel, habe ich einfach gemerkt, was ist hier los? Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, und es war ganz komisch in jungen Jahren und habe einfach schon auch Sachen erlebt, die man nicht erklären kann zwischen Himmel und Erde. Und ich glaube, in diese Phase werden wir jetzt auch eintauchen, dass wir wahrscheinlich wieder unser drittes Auge freischaufeln und dass wir sehend werden, dass wir die Matrix verlassen. Und wenn du halt einmal sehend bist, dann kannst du nicht wieder unsehend werden. Also es ist wirklich so, wenn du einmal die Wahrheit, den Quell der Wahrheit geschöpft hast, Bitcoin erkannt hast oder so weiter, dann weißt du einfach, alles andere ist ein Fake. Und deswegen, ja, tatsächlich glaube ich an Schicksal, an Fügung und an Bestimmung. Dass ich zum Beispiel, dass ich da tatsächlich Bestsellerautor geworden bin, das ist so unwahrscheinlich, weil ich hatte eine 5 in Deutsch. Ich habe vielleicht schon Aufsätze geschrieben, aber
das hätte niemand vorher sehen können.
Das war ein Buch in einem kleinen Verlag mit 500 Auflage zu einem Thema, über das schon eigentlich Jahre davor geschrieben wurde, zur Finanzkrise, was dann, weiß ich, 350.000 Mal verkauft wurde, in verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Das war göttliche Fügung. Das war nicht planbar.
Sollte so sein.
Genau. Und deswegen sage ich ganz klar, es gibt sie.
Finale Frage. Ich habe dich diese Frage auch in unserem ersten Gespräch schon mal gefragt, aber ich finde sie so wichtig, dass ich das nochmal möchte. Wie lässt du dich trotz all der aktuellen Entwicklung, wir haben ja nun auch sehr viel kritisiert und auch sehr viel Ängste geäußert, also wobei ja Angst nie ein guter Ratgeber ist. Ich glaube, wir beide sind auch Menschen, die mit Optimismus in die Zukunft schauen wollen. Absolut. Das ist auch wichtig. Aber es spricht eben auch sehr vieles dafür, dass man ein bisschen, sich nicht nur ein bisschen, dass man sich Sorgen machen muss, dass das auch alles gut geht. Was lässt sich denn trotz dieser täglichen neuen Wahnsinnsmeldungen, die uns um die Ohren geklatscht werden, mit Optimismus und mit einem Lächeln in die Zukunft blicken? Was ist da in dir so das gute Gefühl, dass dich das tun lässt, trotz allem, was da so passiert in der Welt und in Deutschland?
Menschen wie du, Gespräche wie mit dir, meine Kinder, mein Bauchgefühl, mein Herz.
Dann danke ich dir, dass du extra wegen dieses Gesprächs nach Hamburg gekommen bist. Ich halte jetzt nochmal das Buch schön hoch.
Tada.
Das neue Buch, die größte Revolution aller Zeiten, Out Now, ist schon auf Platz 2, aber vielleicht schaffst du es ja auch noch auf die Nummer 1.
So Gott will.
Marc, vielen Dank.
Ich danke dir, Alexander, hat mir großen Spaß gemacht, hat sich gelohnt, den Weg auf mich zu nehmen und ich komme gerne wieder.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.